Was ich heute Abend vorhabe, ist, Sie auf eine Reise zu nehmen nach den Grundfragen, die mich am meisten beschäftigen. Vielleicht sind das auch Fragen, die Sie am meisten beschäftigen. Also, wie kann das sein, dass wir hier sind? Wie kann das sein, dass wir irgendwas erleben? Wie kann das sein, dass wir uns in diesem Universum wiederfinden? Was soll das alles? Und das ist eine Reise, die bei mir in der jetzigen Form vielleicht so ungefähr 1983 angefangen hat. Da saß ich vor diesem Gerät und hatte gerade verstanden, wie Programmieren geht. Und das bedeutete, ich habe verstanden, dass was ich von der Welt wahrnehme, ist im Grunde genommen etwas, was ich auf dem Bildschirm meiner Retina sehe, auf meiner Netzhaut irgendwie. Und dahinter ist etwas, was diese Muster erzeugt auf meiner Netzhaut. Und in dem Computer ist das ähnlich. Das ist ein Mustergenerator, der Sachen auf diesem Bildschirm erzeugt. Und das Programmieren ist die Kunst, beliebige Muster auf diesem Bildschirm zu erzeugen. Und das bedeutet, wenn ich etwas bis ins Letzte verstehe, dann kann ich ein Programm schreiben, was diese Muster erzeugt. Das heißt, eine kausale Struktur, die dieses Muster hervorbringt. Ich kann alles in diesem Computer tun, was ich bis ins Letzte verstehe. Und dann fragte ich mich natürlich, was will ich denn in diesem Computer tun? Und der erste Gedanke war eine komplette Welt. Am besten mit jemandem drin, vielleicht mit mehreren Wesen oder mit der ganzen Zivilisation von Wesen, mit denen man sich unterhalten kann. Und damit sind wir interessanterweise bei der Wissenschaft der künstlichen Intelligenz. Ein paar Jahre später bin ich dann groß gewesen und die Wende kam und ging vorbei und dann ging ich an die Universität und studierte künstliche Intelligenz und Philosophie und Cognitive Science und diese Reise ging immer weiter, so bis jetzt und ich glaube, was ich erzählen möchte, ist so ein bisschen einige von den Fragen, die ich mir am Anfang dieser Reise gestellt habe und wie ich die aus heutiger Sicht beantworten würde. Und ich hoffe, dass euch das auch ähnlich interessiert, wie mich damals und heute noch interessiert. In einer gewissen Weise gibt es in der Entwicklung eines Geistes drei entscheidende Reifepunkte. Dieser erste Reifepunkt, das ist, dass der Geist erkennt, dass er selbst existiert und irgendwie von der Welt getrennt ist. Und wir schaffen das meistens im ersten Lebensjahr. Spätestens im zweiten kriegen wir mit, wir sind jemand. Und der zweite Reifegrad, den der Geist erklimmt, ist, dass wir die Natur der Epistemologie verstehen, was man wissen kann. Das heißt, alles, was wir wissen, jede Meinung, die wir haben, die wissen wir aufgrund von etwas. Und das ist, entweder hat uns jemand gesagt oder es erschien uns irgendwann logisch und so weiter und so fort, oder wir haben Evidenz dafür, irgendwelche Beweise, Hinweise, irgendwas, was es uns beweist. Und das, was wir rauskriegen müssen, dieser zweite Schritt, den wir machen müssen, ist rauszubekommen, dass jede Meinung nur so viel wert ist, wie die Evidenz, die sie stützt. Nichts sonst. Nur das, was wir beweisen können, wissen wir auch. Und das heißt natürlich, dass wenn man in einem Universum drinsteckt, dann kann man die Wahrheit dieses Universums nicht erkennen. Was wir erkennen können, ist sozusagen die Menge aller Theorien, die wahr sein könnten. Es bedeutet auch, dass es natürlich so ist, dass wir anderen Leuten nicht vertrauen können. Wenn jemand anders uns irgendwas erzählt, dann ist er höchstwahrscheinlich verwirrt oder er belügt uns. Und erst wenn wir das bis ins Letzte desinfiziert und bewiesen haben, was der uns sagt, dürfen wir das in unseren Geist lassen und glauben. Wenn wir verstehen wollen, was der Fall ist. Weil, dass uns jemand das erzählt, heißt ja nicht unbedingt, dass es wahr ist, sondern im besten Falle, dass es für denjenigen ganz gut funktioniert hat. Und der dritte Schritt in der Bewusstwerdung eines Geistes ist, dass er versteht, wie er selbst funktioniert. Und da sind wir noch nicht. Können unsere Reise vielleicht mit Edmund Husserl beginnen, ein berühmter deutscher Philosoph, der sich darüber Gedanken machte, wie wir die Welt wahrnehmen, und er stellte fest, wir können die Welt, wie sie ist, überhaupt nicht sehen. Sondern was wir wahrnehmen von der Welt sind Erscheinungen, Phänomene. Und diese Erscheinungen transformiert unser Geist in Ideen. Die nennt der Husserl Noema und der Prozess, mit dem der Geist die Erscheinungen in Ideen umwandelt, das nennt er Noesis. Und die Subjekte nehmen also die Phänomene wahr und verwandeln sie in Noema. Das ist soweit alles sehr einleuchtend, oder? Ein Schüler von Husserl, Max Scheler, hat es versucht, auf die Wissenschaft anzuwenden. Dann hat er gesagt, also wenn wir Wissenschaft betreiben über den Geist, dann müssten wir die Noesis erklären. Und das Problem dabei aber ist, dass wir, wenn wir die Noesis verstehen wollen, dann müssen wir ja schon ein Subjekt haben, was Noesis durchführen kann. Das heißt, um Noesis zu verstehen, müssen wir die Noesis schon voraussetzen. Und um das Bewusstsein zu verstehen oder das Subjekt, das die Noesis durchführt, müssen wir immer schon ein Subjekt haben. Und deswegen kann man die Noesis nicht reduzieren, nicht erklären durch Wissenschaft. Und das ist im Grunde genommen so die Weiche aus meiner Sicht zwischen der kontinentalen europäischen Philosophie und der analytischen Philosophie. Ab dem Punkt hat die kontinentale Philosophie aufgehört, was zu sagen über den Geist, das irgendwie hilfreich war für uns. Das ist ein Bruch, von dem sich die Geisteswissenschaft bis heute nicht erholt hat. Und der wäre gar nicht notwendig gewesen, glaube ich. Wenn wir uns überlegen, wie ein Roboter die Welt wahrnimmt, der sieht natürlich keine Phänomene. So ein Roboter, der nimmt nur Muster wahr. Zum Beispiel über eine Kamera, die mit der Umwelt verbunden ist. Die Kamera, die misst elektrische Impulse durch die Photonen aufgelöst aus dem Kamerasensor. Und die werden dann in Form von weiteren elektrischen Impulsen weiter in den Roboter reingeschickt. Und der nimmt die als Information wahr, also als wahrnehmbare Unterschiede an seiner Systemgrenze. Und der kodiert dann diese Muster und dann könnte man so eine Art kognitive Informationsverarbeitung machen, die daraus irgendwelche Repräsentationen ableitet. Und jetzt wäre die Frage, könnten wir einen phänomenologischen Roboter bauen? Das heißt einen, der diese Muster, die über die Systemgrenze reinkommen in den Roboter, durch als Phänomene darstellt, also als Erscheinungen, die so umrechnet, dass der Merkmale entstehen, die der von innen sozusagen scannen kann und wahrnehmen kann als Erscheinungen. Daraus baut er sich dann Konzepte. Und die Phänomene resultieren in diesem Modell aus der Informationsverarbeitung des Roboters. Im nächsten Schritt wäre die Frage, sind wir selbst vielleicht so ein Roboter? Und das ist die Idee von Geist als Maschine. Dass wir also praktisch ein Roboter sind, der mit dem Universum verbunden ist durch irgendeine Systemgrenze und an dieser Systemgrenze manifestieren sich irgendwelche Muster, mit denen das Universum uns bewirft. Unser Geist verarbeitet diese Muster auf einer niedrigen Stufe, dadurch entstehen Erscheinungen und auf einer höheren Stufe betrachtet er die und leitet daraus Konzepte und so weiter ab. Dieser Gedanke, dass der Geist eine Maschine sein könnte, ist schon ziemlich alt. Gottfried Wilhelm Leibniz hat das zum Beispiel vorgeschlagen. Nehmen wir mal an, es gäbe eine Maschine, die so wäre, dass sie Gedanken und Empfindungen und Perzeptionen hervorbringen kann. Und dann stellen wir uns mal vor, wir machen diese Maschine groß, wie so eine Mühle, und wir gehen in sie hinein. Und wir sehen dann die ganzen Teile, also diese ganze Mechanik von dem Ding. Und was wir dabei sehen, ist, dass da nur einzelne Stücke sind, die aneinander stoßen. Das war nicht so, dass den Leibniz das überzeugt hat. Im Gegenteil, er meinte, das ist der klare Beweis, dass wir keine Maschine sein können. Er meint, die Perzeption und das, was von ihr abhängt, ist auf mechanische Weise, das heißt durch Hilfe von Figuren und Bewegungen, nicht erklärbar. Und wenn wir so diese Mühle hineingehen und die Teile sehen, dann können wir erkennen, dass da wirklich nur Mechanik ist und nichts, was erklären könnte, wie irgendwelche Gefühle, Gedanken und so weiter entstehen können und Wahrnehmungen. Und der Leibniz war nicht der Einzige, der das gedacht hat. Zum Beispiel Émile Dubois-Raymond hat gesagt, dass die astronomische Kenntnis des Gehirns, also wir würden heute sagen die physikalische, das ist die höchste, die wir davon erlangen können. Und die zeigt uns nichts als bewegte Materie. Und durch keine Anordnung von der Bewegung materieller Teilchen lässt sich eine Brücke von diesen Teilchen ins Reich des Bewusstseins schlagen. Also er hat da keine Möglichkeit gesehen. Und es gibt auch heute noch sehr viele Leute, die das genauso sehen. Zum Beispiel der Philosoph Searle. Diese Intuition liegt seinem chinesischen Zimmer zugrunde. Es gab aber auch einen späten Zeitgenossen von Leibniz, den Lametri, der ein Buch geschrieben hat, L'homme machine, der Mensch, eine Maschine. Und der hatte recht moderne Auffassung. Der meinte, dass die Welt komplett physikalisch ist, also eine Maschine. Und der Mensch ist eine Art von Tier, nicht sehr verschieden von den großen Menschenaffen. Er meint, da gibt es ein Kontinuum zwischen den Affen und den Menschen. Das hat er nicht experimentell überprüft, das hat er sich überlegt, nachdem er von den Menschenaffen gehört hat. Und er meinte auch, alles, was man über die Seele wissen kann, das kann man nicht über Theologie herausfinden oder durch irgendwelche Lehnstuhlphilosophie, sondern man muss das wissenschaftlich rausbekommen, zum Beispiel durch medizinische Studien. Und er meinte auch, dass die Maschine ein sehr, sehr allgemeiner Begriff ist. Maschinen können zum Beispiel transzendent und unsterblich sein, meinte er, also nicht einfach nur aus irgendwelchen mechanischen Teilen bestehen. Und er meinte auch, dass es irgendwann möglich sei, eine Maschine zu bauen, die tatsächlich zu sprechen vermag. Das alles steckt in diesem kleinen Traktat, der Mensch, eine Maschine drin. Es war für die damalige Zeit, hat es seine Zeitgenossen überfordert, die haben ihn ausgelacht, einige wollten ihn auch anzünden. Deswegen ist er weggelaufen, zunächst nach Holland, da wollte man ihn dann irgendwann auch anzünden und dann ist er irgendwann zu Friedrich dem Großen gekommen, der ziemlich viel Spaß verstand und ihn als Arzt an seinem Hof gelassen hat, bis er da gestorben ist. Und es ist so, dass man in der Philosophie heute noch gern über den Lametri lacht, aber eigentlich sind seine Auffassungen ziemlicher Mainstream. Und wir kommen mit diesem Maschinenbegriff besser zurecht, weil wir haben den Maschinenbegriff ersetzt durch was anderes. Und zwar geht es nicht zuletzt auf diesen Herrn zurück, den Herrn Alan Turing, der eine besondere Art von Maschine erfunden hat, nämlich die Turing-Maschine. Was wir hier sehen, ist eine physikalische Realisation der Turing-Maschine. In Wirklichkeit geht das nicht, weil die besitzt ein unendlich langes Band. Und ein unendlich langes Band kann man in diesem Universum vermutlich nicht bauen, sondern nur ein endlich langes. Und dann hat die einen Schreiblesekopf, mit dem die Symbole auf dieses Band schreiben und lesen kann. Und je nachdem, in welchem Zustand die Maschine ist und welches Symbol sie liest, geht sie einen Schritt nach links oder rechts und schreibt ein bestimmtes anderes Symbol hin. Das ist alles, was die Turing-Maschine tut. Und der Turing konnte zeigen, dass praktisch jedes beliebige Computerprogramm ist von diesem Ding ausführbar. Damit kann man Berechnung definieren, also den Berechenbarkeitsbegriff. Als ich das Philosophiestudium unterrichtet habe, habe ich festgestellt, dass die Turing-Maschine nicht optimal ist. Die ist zwar recht bekannt, aber diese Idee von einem Rad und einem Schreiblesekopf gibt den Studenten sehr starke Intuitionen von mechanischen Bauteilen. Und unser Geist ist nicht so, dass er mehr kann als die Turing-Maschine, sondern tatsächlich weniger. Weil unser Geist ist nur endlich groß. Die Turing-Maschine hat unendliches Band. Und wenn wir anfangen, dieses Band zu begrenzen und zu sagen, die Turing-Maschine hat nur endlich viel Zeit, um da zu schreiben und zu lesen und so fort, dann sind die Funktionen, die Turing-Maschine berechnen kann, natürlich nur endlich viele. Unser Geist kann auch nur endlich viele berechnen, weil wir leben ja nicht unendlich lange, unser Gehirn ist nicht unendlich groß. Aber diese beiden Mengen sind sehr verschieden. Also die Funktionen, die eine endliche Turing-Maschine berechnet und die Funktionen, die ein endliches Gehirn berechnet, sind nicht ganz dieselben. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Berechnungen zu definieren, sogar ziemlich viele. Eine, die ungefähr zeitgleich mit der Turing-Maschine entstanden ist, ist das Lambda-Kalkül von Alonzo Church. Das klingt irgendwie gruselig, griechischer Buchstabe und so und Kalkül, aber eigentlich ist es super einfach und das mit dem Lambda war ein Unfall. Ursprünglich war das so ein Häkchen über dem Y gewesen, das ist also beim ersten Zeichen, das die gebundene Variable bezeichnet. Und das Ding war, dass es sich, weil die da damals noch kein DTP hatten, sondern das mit Schreibmaschine gemacht haben und dann handgemalt Zeichen rein, die sie nicht auf der Schreibmaschine hatten, wurde das Häkchen davor gesetzt. Und der Setzer hat später daraus diesen griechischen Buchstaben Lambda gemacht und deswegen wurde das Lambda-Kalkül. Und im Lambda-Kalkül gibt es halt eine gebundene Variable, das ist die mit dem Lambda bezeichnet ist. Dann gibt es einen Ausdruck, in dem diese Variable vorkommen kann. Und danach, der nächste Ausdruck ist das sogenannte Argument. Und was das Ding macht, das macht so ein nur praktisch Suchen und Ersetzen. Die Vorschrift ist, suche alle Vorkommen von der gebundenen Variable in dem String, in der Zeichenkette Ausdruck da oben und ersetze die durch das, was danach kommt. Ja, also wir nehmen nur dieses Ding, suchen das und ersetzen das, das war's. Das macht also wirklich nur Suchen und Ersetzen, so wie was man in der Textverarbeitung machen kann. Und das Tolle ist, dass der Church gezeigt hat, dass man damit jedes Programm ausrechnen kann. Man kann zum Beispiel in diesem Lambda-Kalkül logische Funktionen berechnen, man kann einfache Arithmetik machen, dann kann man daraus kompliziertere Arithmetik stricken und dann kann man zum Beispiel eine Turing-Maschine damit schreiben und ausrechnen, was der nächste Zustand der Turing-Maschine ist. Das heißt, mit dem Lambda-Kalkül kann man eine Turing-Maschine berechnen. Und umgekehrt, man kann auf der Turing-Maschine das Lambda-Kalkül berechnen. Und weil die beiden sich gegenseitig berechnen können, dann kann man daraus schließen, dass die gleich stark sind. Jedes Programm, das auf der Turing-Maschine ausgerechnet werden kann, kann im Lambda-Kalkül ausgerechnet werden und umgekehrt. Und es gibt noch viele Arten und Weise, Berechnungen zu definieren. Zum Beispiel alles, was sich mathematisch beweisen lässt, ist berechenbar. Oder alles, was sich mit den partiell-rekursiven Funktionen ausdrücken lässt, ist berechenbar. Oder alles, was man in der Programmiersprache Java oder Basic oder Python ausdrücken kann, ist berechenbar. Und diese können alle gleich viel. Aber wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen und überlegen, was haben all diese Definitionen gemeinsam, ist es was ganz Simples. Wir können ausgehen von Informationen. Informationen, das sind wahrnehmbare Unterschiede. So elementare Ja's und Neins. Und die kann man, dafür gibt es eine Maßeinheit, das Bit. Das ist sozusagen das elementare Ja oder Nein. Und eine Menge von Informationen, das ist ein Zustand, ein State. Und wir können jedes beliebige System beschreiben, dadurch, wie sich der Zustand verändert. Durch eine Zustandsübergangsfunktion, die sagt, wie ich von einem State zum nächsten komme. Und die digitale und diskrete und deterministische Komputation, die hier in diesem Computer zum Beispiel stattfindet, ist einfach ein Spezialfall. Diese Transitionsfunktion kann zum Beispiel kontinuierlich sein oder probabilistisch, also zufällige Elemente enthalten. Das Interessante ist, dass die Komputation sozusagen die Berechnung ein eigenes Reich darstellt, anders als die Mathematik. Wir definieren sie normalerweise als eine Teilmenge der Mathematik, also die Turing-Maschine ist eine mathematische Definition. Aber die Mathematik ist noch mehr als das. Die Mathematik ist das Reich von allen formalen Sprachen. Also alles, was man in einer formalen Sprache ausdrücken kann, inklusive Geometrie, ist Mathematik. Und die Mathematik fängt praktisch mit nichts an, man also gar nichts, dann tut man da ein paar Axiome rein und schaut, was sich aus denen entwickelt. Und die Erforschung von diesem Ding, von diesen Symbolspielen, das ist die Mathematik. Und das meiste, was in der Mathematik passiert, weil man in formalen Sprachen alles Mögliche ausdrücken kann, kann man auch gar nicht ausrechnen. Das meiste ergibt auch gar keinen Sinn. Weil in der Sprache kann man wirklich alles Mögliche sagen und vieles von dem, was man in der Sprache sagen kann, ergibt keinen Sinn. Zum Beispiel, gucken wir uns diese Aufgabe hier an. Wenn Sie eine von den folgenden Antworten zufällig auswählen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Antwort richtig ist? 25%, 50%, 35% oder alle zusammen. Diese Aufgabe hat keinen Sinn, oder? Ist nicht lösbar, ist weder wahr noch falsch, ist einfach unentscheidbar. Es liegt daran, dass man in der Sprache tolle Sachen machen kann, die man aber zum Schluss nicht programmiert kriegt.
Und Berechnung heißt, dass man die Arbeit sich tatsächlich macht. Das heißt, da wird eine Übergangsfunktion ausgeführt. Berechnung ist das Reich von den Sachen, die funktionieren. Die Berechnung ist das Reich von allen erreichbaren Zuständen. Es beginnt mit dem Startzustand, dann kommt die Übergangsfunktion des Weges und rechnet den nächsten Zustand aus. Dann kommt die Wiederübergangsfunktion, dann kommt wieder der nächste Zustand. Wieder die Funktion, wieder der nächste Zustand. Und es ist immer endlich und es ist immer berechenbar. Das heißt, das ist das Reich der Implementation. Nicht der Mathematik ist das Reich der Spezifikation. Also alles, was man sich wünschen kann, ist in der Mathematik. Alles, was man machen kann, ist die Berechnung. Das ist eine fantastische Idee, sehr elegant ist und die uns eine vereinheitliche Perspektive auf die wichtigsten Grundfragen der Philosophie gibt. Die Fragen sind die Epistemologie, die Metaphysik und die Ontologie. Nämlich also, was kann ich wissen und was geht hinter den Kulissen vor und was gibt es? So, wenn wir jetzt diese Komputation haben als Prinzip, mit dem man alles bauen kann, dann wäre natürlich die Frage, was für einen Computer braucht man denn eigentlich, um ein Universum wie unseres zu bauen? Also angenommen, ich bin Gott und ich habe beschlossen, ich möchte jetzt ein Universum bauen, wie die Menschen das erleben. Und ich gehe zu meinen Eltern und sage, ich wünsche mir zum Geburtstag einen Computer, mit dem ich ein Universum bauen kann. Und meine Eltern sind auch Gott, aber sie sind irgendwie knauserig und wollen mir nur den billigsten geben. Also wir gehen zum Gottesladen und sie sagen, okay, du kriegst aber wirklich nur den kleinsten, billigsten Computer, der dieses Universum bauen kann. Und der einfachste, kleinste und billigste wäre natürlich ein C64 mit sehr viel mehr Speicher. Klar, ne? Und das ist praktisch eine diskrete, deterministische Zustandsmaschine, die von Schritt zu Schritt gehen kann. Und es könnte auch sein, dass man einen nimmt, der ein bisschen zufällig von Schritt zu Schritt geht. Das heißt, wo man mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zwischen den Schritten wechselt. Oder man könnte einen Quantencomputer kaufen, bei dem jeder Zustand eine Überlagerung von möglichen Zuständen ist. Oder wir nehmen diese eine von diesen drei Varianten, aber mit unendlich viel Speicher. Kostet natürlich unendlich viel mehr. Aber wer weiß, vielleicht haben unsere Eltern ja auch unendlich viel mehr Geld. Und vielleicht ist unser Universum ja tatsächlich unendlich. Nummer 4 wäre unser alter Bekannter, die Turing-Maschine, also ein C64 mit unendlich viel Speicher. Es gibt noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel das, was die Physiker die meiste Zeit unserer Geschichte über alle glaubten und inzwischen nur noch fast alle glauben oder vielleicht 60% der Grundlagenphysiker, dass das Universum ein geometrischer Hypercomputer ist. Das bedeutet, dass es echt kontinuierlich ist, dass ein Raum ist, in dem sich Dinge rumbewegen. Das ist das, was das meint. In diesem Computer hier kann ich ein Computerspiel machen, das so aussieht, als ob Sachen sich kontinuierlich bewegen. Gar kein Problem. Sie kennen das, irgendwelche Ballerspiele, zum Beispiel, wo man in 3D herumläuft und Helikopter kontinuierlich sich herumbewegen. Und natürlich ist das nicht kontinuierlich. Diese Zahlen, die die Positionen beschreiben, der Objekte sind diskret. Die Datenstrukturen sind diskret. Die sind richtig getrennt zwischen den Nummern und laufen in Schritten ab, in kleinsten Einheiten. Und wir können natürlich nicht erkennen, ob unser Universum in kleinsten Einheiten abläuft. Das heißt, wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir fest, dass es gequantelt ist. Und die Physiker fanden das relativ irritierend. Und dann kamen sie mit der Stringtheorie und anderen Sachen, um zu erklären, wie es sein kann, dass unser Raum intuitiv kontinuierlich ist, wie wir alle wissen. Wir wissen ja, seit bevor wir Sprache lernen, dass der Raum kontinuierlich aussieht für uns. Und diese Intuition wollen wir Genüge tun. Wenn wir feststellen, dass die Quantenmechanik gequantelt ist, dass sie diskret ist, dass da kleinste Einheiten existieren, das ist sehr verwirrend. Und die Physiker versuchen also, Theorien zu finden, mit denen sie erklären können, wie ein kontinuierlicher Raum eine diskrete Welt hervorbringen kann. Für den Informatiker ist es natürlich umgekehrt. Dieser Computer ist diskret, möglicherweise ist Gottes Computer auch diskret. Und das könnte erklären, warum die Welt so diskret aussieht. Sie ist einfach nicht kontinuierlich. Sie sieht nur kontinuierlich aus, wenn man sehr weit rauszoomt, so wie wir, die wir sehr groß sind. Es könnte auch sein, dass die Welt ein akausaler Hypercomputer ist. Das heißt, einer, wo ich Zeitreisen machen kann, wo ich zum Beispiel Sachen ausrechne heute und sie dann in eine besondere Art von schwarzem Loch werfe, das mit der Vergangenheit verbunden ist und mein Ergebnis in meine Berechnung der Vergangenheit schickt und dort verfügbar macht. Es ist nicht klar, dass wir in so einem Universum leben. Mathematisch ist es möglich, in so einem Computer nicht. Aber vielleicht reicht ja so ein Computer. Und es gibt tatsächlich Physiker, die die Theorie vertreten, dass unser Universum so ein Computer ist. Der erste, der ordentlich darüber geschrieben hat, war Konrad Zuse in seinem Buch Der rechnende Raum. Konrad Zuse ist der deutsche Erfinder des Computers. Ed Fredkin, der immer noch lebt, und zwar nicht weit weg von mir, wo ich jetzt in Boston wohne, vertritt diese These ebenfalls. Und Stephen Wolfram, der darüber ein großes Buch geschrieben hat, glaubt das. Aber die drei sind ziemliche Außenseiter sozusagen in der Physik. Inzwischen gibt es aber auch einen totalen Insider, Gerhard Toft, der seinen Nobelpreis für seine Beiträge zum Standardmodell der Quantenmechanik bekommen hat. Und der hat vor knapp 2 Jahren ein 250 Seiten langes Paper auf Archive veröffentlicht, die zelluläre Automateninterpretation der Quantenmechanik, in der er zeigt, dass soweit wir sehen können, soweit er gekommen ist, spricht nichts dagegen. Die Idee ist, dass das Universum so eine Art zellulärer Automat ist. Das heißt, es gibt einen Zustandsvektor, der den gesamten Zustand des Universums beschreibt. Dann kommt eine Übergangsfunktion des Weges und rechnet den nächsten Zustand des Universums aus. Wieder die gleiche Übergangsfunktion, nächster Zustand des Universums und so weiter und so fort. Und wir sind da irgendwo drin. Der bekannteste zelluläre Automat ist das Game of Life, das Spiel des Lebens, das von John Conway, ich glaube in den 50er Jahren, entdeckt wurde. Das besteht aus Kästchenpapier, sehen die Kästchen hoffentlich, und es gibt einfache Regeln da drin, und zwar sehen Sie um dieses gelbe Rechteck mit seiner Nachbarschaft, die markiert ist, die 8 Felder rundherum. Und wir haben 3 einfache Regeln, und zwar, wenn ein leeres Feld genau 3 Nachbarn hat, dann erwacht es zum Leben. Wenn es 2 oder 3 Nachbarn hat, dann bleibt es am Leben. Und wenn es weniger als 2 hat, dann stirbt es an Vereinsamung. Wenn es mehr als 3 hat, stirbt es an Erstickung. Das sind die ganzen Regeln. Ich rechne das jetzt also für das gesamte Feld aus. Und wenn ich das mache, dann fängt das an, in Bewegung zu geraten. Dann entsteht so ein dynamisches Muster, das dann entweder stirbt oder zyklisch wird oder sich immer weiter ausbreitet. Und es gibt Figuren im Game of Life, die sich selbst weiter kopieren können. Die nennen sich Gleiter. Dieser Gleiter existiert sozusagen nicht wirklich. Was für das Game of Life existiert, sind nur die Kästchen und die Regel, die es auf die Kästchen anwendet. Aber wenn man so einen Ausgangszustand hat, dann entsteht so ein Gleiter, der sich dann in Bewegung setzt und durch die Gegend schwirrt. Und diese Gleiter können auch miteinander interagieren. Das hier sind horizontale Gleiter, die nennen die Game of Life-Gemeinde Spaceships. Und hier auf der Seite sehen wir Gleiterkanonen und die sind miteinander synchronisiert und schicken sich Signale, sodass sie im gleichen Rhythmus diese Gleiter aussenden. Wenn die Gleiter sich treffen, löschen die sich gegenseitig aus und die kann man solche Felder zum Beispiel arrangieren, das hat jemand gebaut aus dem Game of Life. Das zoomt raus und raus. Also was er hier gemacht hat, der hat das Game of Life in Game of Life gebaut. Und das geht deswegen, weil das Game of Life Turing vollständig ist. In der Turing-Maschine kann man eine neue Turing-Maschine bauen. In diesem Computer kann man eine Simulation dieses Computers machen. Und im Game of Life kann man eine Simulation vom Game of Life machen. Man kann das auch kontinuierlich machen. Das macht man dann so, dass man das Kästchen durch einen Kreis ersetzt und die Nachbarschaft durch eine Scheibe. Und dann guckt man, wie viele Pixel in der Scheibe ausgemalt sind und setzt entsprechende Intervalle für Leben und Tod fest, die analog sind zu den Intervallen von dem kästchenförmigen Game of Life. Und das Resultat sieht dann so aus. Also die Gleiter hier sind sehr schön organisch und bewegen sich sehr schön fort. Und irgendwie, natürlich ist unser Universum kein zweidimensionaler zellulärer Automat, sondern wahrscheinlich ziemlich hochdimensional. Aber der Gedanke, dass Partikel sowas wie Gleiter sein könnten, ist ganz schön verlockend. Das Game of Life hat auch noch eine Eigenschaft, die unser Universum nicht hat. In unserem Universum gibt es keine richtig coolen Sachen, nämlich keine Perpetuum mobile. Im Eingangsbereich von unserem Museum hier sehen Sie ein Perpetuum mobile. In Minecraft können Sie das auch bauen. Das im Eingangsbereich funktioniert, glaube ich, nicht. Das in Minecraft funktioniert. Minecraft ist ein Universum, in dem das geht. In unserem leider nicht. Warum ist das so? Das liegt vermutlich daran, dass unser Universum umkehrbar ist. Und das Minecraft-Universum ist unumkehrbar. Das umkehrbar bedeutet nicht, dass es symmetrisch ist. Das bedeutet einfach, dass jeder Vorgang hat genau einen möglichen Vorgänger. Jeder Zustand im Jetzt hat genau einen Zustand, der davor sein kann. Und in der Quantenmechanik sehen wir das empirisch. Diese Feynman-Diagramme sind umkehrbar. Und das bedeutet, wir können in unserem Universum keine Bits löschen. Keine Information geht verloren. Es wird immer nur sehr viel mühsamer, die Information wiederzufinden, aber sie geht nicht verloren. Dieses Ding, dass wir die Information immer schwerer wiederfinden, das ist das, was wir mit Entropie meinen. Entropie heißt nicht, dass Bits gelöscht werden, sondern dass es sehr viel schwerer ist, sie wiederzufinden. Wenn Sie eine Tasse nehmen und runterwerfen und sie zerspringt in ganz viele Scherben und die zerstäuben irgendwann, die gehen alle nicht verloren, die sind alle immer noch irgendwo. Sie finden sie nur sehr viel schlechter. Das bedeutet, Sie müssen immer mehr speichern, Sie sich immer mehr merken, um zu wissen, wie Sie die Tasse irgendwann wieder zusammensetzen, je länger Sie warten. Das ist aber aus der Beobachterperspektive, und zwar aus der Perspektive eines irreversiblen Beobachters. Wir sind nämlich irreversibel. Es ist so, dass wir stabil bleiben wollen, auch wenn das Universum sich verändert. Das Universum versucht mich die ganze Zeit zu verändern. Zum Beispiel wird es ständig heiß und kalt um mich herum oder nass und trocken. Und mein Körper regelt sich so, dass er das ignoriert, dass er das weglöscht sozusagen. Mein Körper erinnert sich nicht an die Körpertemperaturschwankungen von gestern. Es löscht die einfach. Und dieses Löschen, dieses Herstellen von Stabilität bedeutet, dass ich, um diese Ordnung herzustellen, Ordnung konsumieren muss im Universum. In einem Universum, das reversibel ist, ist die Menge der Ordnung, die Menge der Bits, die Menge der Struktur sozusagen endlich. Und das ist wahrscheinlich die richtige Interpretation des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Also Beobachter, die ihre innere Struktur stabilisieren, sind irreversibel. Und die Stabilisierung von Struktur erzeugt sozusagen Müllbits, die man aus seinem System rausbekommen muss. Wenn sie etwas sauber machen, wird dafür irgendwas anderes dreckig. Wenn sie ein geschlossenes System haben, dann sammle ich den Dreck so lange an, bis alles erstickt wird. Das heißt, das System einen Gleichgewichtszustand erreicht, in dem keinerlei Struktur mehr da ist. Und damit sie dauerhaft leben können, brauchen sie ein offenes System. Das heißt, sie müssen irgendwie den ganzen Müll bis in alle Ewigkeit ins Unendliche abstrahlen können. Also zum Beispiel in die Tiefen des Weltraums. Irgendwann sind die Tiefen des Weltraums voll und die Sonne ist ausgebrannt, sodass dieser Gradient von Ordnung zu Unordnung verloren geht. Von Negentropie zu Entropie. Und ohne so einen Negentropie-Gradient muss jeder Beobachter in unserem Universum sterben. Und es gibt in unserem Universum aber sowas wie Blasen aus Negentropie, die einfach aufgrund wahrscheinlich des Ausgangszustands entstanden sind. Und diese Blasen kann man konsumieren. Die meisten von diesen Negentropie-Blasen, also von diesen von höherer Ordnung zu größerer Unordnung, werden von relativ einfachen chemischen Prozessen, zum Beispiel Verbrennung oder sowas, konsumiert. Und es gibt aber einige chemische Reaktionen, wo man erst ein bisschen Struktur hinzufügen muss, ein bisschen Energie hinzufügen muss, um mehr Energie rauszubekommen. Und diese kontrollierten Reaktionen sind die Marktlücke, die das Leben ausnutzt auf unserem Planeten. Auf unserem Leben gibt es eine Reihe von chemischen Reaktionen, wo man die Energie nur ernten kann, wenn man erst ein bisschen Energie hinzufügt. Und wenn man also einen kontrollierten Reaktor betreibt, dann schafft man das, in Bereichen Energie zu ernten, wo zum Beispiel die Verbrennung das nicht kann. Wo man sich gegen einfache chemische Reaktionen durchsetzen kann. Und der Sinn des Lebens auf unserem Planeten ist vor allen Dingen die Hydrierung von Kohlendioxid. Das ist im Wesentlichen der Reaktionskreislauf, den das meiste Leben auf der Erde vollzieht. Und zwar aufgrund von Zellen. Leben ist Zellen. Das sind kleine Maschinen, die aus Molekülen bestehen und die sind darauf spezialisiert, Negentropie aus dem Universum zu ernten. Und zwar über eine sehr große Menge von Umgebungsbedingungen. Und ich meine, für jedes System, das irreversibel ist, gilt es, dass es Negentropie erntet und dass sie in Konkurrenz damit rum sind. Sie sind praktisch das System, das in der Lage ist, alle Konkurrenzsysteme im Wettbewerb auszutricksen, was das Heraussaugen von Negentropie aus ihrem Volumen des Raums angeht. Tja, was ist Leben? Leben ist Zellen. Das sind selbststabilisierende, adaptive und molekulare Maschinen, 25 Größenordnungen über der Plancklänge. Sie und ich sind so 30 Größenordnungen über der Plancklänge. Die Plancklänge ist die kleinste Einheit, die wir im Universum kennen. Es muss irgendwann mal Leben vor den Zellen gegeben haben, präzelluläres Leben. Wir haben es aber nicht gefunden. Das liegt vermutlich daran, dass es sehr instabil ist. Wenn man keine Zellmembran hat, ist man sehr fragil. Das heißt, wenn Sie präzelluläres Leben sind, legen Sie sich möglichst schnell eine Zellmembran zu und dann wird das auch was. Und die Organismen sind ein emergentes Phänomen über diesen Zellen. Das heißt, ab und zu ist es so, dass die Einzeller sich zu Kolonien zusammenschließen, zu größeren Organismen und ihre Geschicke gemeinsam in die Hand nehmen. Wenn man mal so eine Zelle reinzoomt, hier durch die Zellmembran hindurch, besteht aus extrem vielen Proteinen, den sogenannten, also den Eiweißen. Dann gehen wir hier mal weiter rein zum Zellkern. Und was wir da drin finden, ist dieses Ding, die DNA. Diese DNA, das ist im Prinzip ist das eine molekulare Turing-Maschine, ein langes Band, das das Betriebssystem der Zelle enthält. Und dann gibt es darauf einen Schreiblesekopf, das sogenannte Replisom, das in der Lage ist, die Inhalte auf diesem Band zu verändern und zu kopieren. Das ist ungefähr so schnell läuft das in Wirklichkeit ab. Das ist Wahnsinn, es besteht aus einzelnen Molekülen. Ja, Die Zellen sind praktisch evolvierbare Maschinen. Die DNA ist nicht der Bauplan von dem Organismus, weil zu jedem Zeitpunkt, wo der Organismus da ist, gibt es immer schon eine Zelle. Es gibt im Leben des Organismus keinen Zeitpunkt, wo keine Zelle da ist und erst eine konstruiert werden müsste. Die Zelle ist immer schon da, die wird nur reguliert mit diesem Betriebssystem. Die Gene sind praktisch Unterprogramme, die ausgeführt werden können, in Reaktion zum Zustand, in dem die Zelle gerade ist. Die Zelle nimmt irgendwelche Chemikalien wahr, die über ihre Membran diffundieren oder die im Inneren der Zelle vorhanden sind. Und aufgrund davon führt sie eins ihrer molekularen Programme aus. Und das Programm regelt entweder irgendeinen Gleichgewichtszustand ein oder es differenziert die Zelle, das heißt, es macht aus ihr einen anderen Zelltyp, oder es teilt die Zelle in zwei Zellen oder es lässt die Zelle sterben, weil sie gerade da, wo sie jetzt ist, stirbt. Es stört den Organismus. Das ist alles, was die Zelle jemals tun kann. Regulieren, differenzieren, sich teilen oder sterben. Die DNA ist eine Turing-Maschine. Diese Turing-Maschine ist relativ langsam und sequenziell und die Zelle ist nicht so groß, dass sie große Verarbeitungskapazitäten und Sinnesorgane hat. Und deswegen ist es sinnvoll, dass die Zellen sich zusammenschließen, zu kooperieren. Und einer der Hauptvorteile ist, dass sie ihre Informationsverarbeitung zusammen besser machen können, als die einzelne Zelle das machen kann. Und das machen die Zellen, indem sie einigen Fettzellen sagen, verändert euch doch mal in Nervenzellen und zählt Impulse und macht Informationsverarbeitung. Und reguliert, wie wir die Neckentropie gemeinsam besser vom Universum erledigen können. Und wenn man etwas reguliert, dann muss man ein Modell von dem System haben, was man reguliert. Das hat der Kybernetiker Ashby in den 70er Jahren entdeckt. Je besser man reguliert, desto besser ist das Modell, muss das Modell sein von dem, was man regulieren will. Und Intelligenz ist im Grunde genommen die Fähigkeit zur Modellbildung. Im Jahr 1650 hat man so ungefähr angefangen, die Biologie zu machen. Damals wusste man nicht genau, was Leben ist. Man kann das nur durch drauf zeigen. Also das sind die lebenden Sachen, das sind die toten Sachen, aber man wusste nicht genau, was der Unterschied ist. Man hat die Vermutung, vielleicht ist es so eine Lebenskraft, eine Vis Vitalis, die da drin steckt. Und heute weiß man, es ist einfach alles Leben, das sind Zellen. Die Biologie ist die Wissenschaft von den Sachen, die aus Zellen bestehen. Also aus mutierbaren molekularen Maschinen. Die kleinste Maschine, die wir kennen, die das kann. Und 1650, wo man nicht wusste, was Leben ist und die Biologie anfing, ist vielleicht vergleichbar zu 1950, wo man nicht wusste, was Intelligenz ist und angefangen hat, sich mit der KI zu beschäftigen. Und heute würden wir sagen, oder ich würde zumindest sagen, Intelligenz ist die Fähigkeit zur Modellbildung. Aber sollte man die Erklärung des Geistes nicht besser den Philosophen und Psychologen überlassen? Stellen wir uns mal vor, wir lassen die das Fliegen erklären, nicht den Geist. Was würde da passieren? Die würden sich vermutlich Vögel angucken, das ist das Einzige, was man so kennt, was fliegt, und die Psychologen würden sich mit dem Verhalten von Vögeln beschäftigen und würden dieses Verhalten von Vögeln unter allen möglichen Bedingungen dokumentieren. Die Neurobiologen würden Vögel durch ein Mikroskop anschauen. Es sieht sehr schön aus, hier sieht man Federkiele extrem vergrößert, das ist sehr komplex, wie die ineinander verschaltet sind. Und irgendwann, nach einigen Jahrzehnten von extrem teurem Funding, würden sie sagen, wir sind noch weit davon entfernt, das Fliegen zu erklären, weil bis jetzt können wir noch keinen Kubikmillimeter Vogel simulieren. Wenn wir es den analytischen Philosophen geben, die würden feststellen, wenn wir einen Vogel nehmen und ihn seine Komponenten zerlegen, dann ist es nicht so, dass diese Komponenten selber fliegen können. Das heißt, dass man durch keine Anordnung von Komponenten das Fliegen überhaupt erklären kann. Das Fliegen muss also eine Eigenschaft des Universums selbst sein, das im dem Vogel seinen Ausdruck findet. Die phänomenologischen Philosophen würden hingegen sagen, wie ist es, ein Vogel zu sein? Das werden sie natürlich niemals erfahren, oder ein Vogel zu sein. Wenn Sie Roger Penrose fragen, der würde Ihnen sagen, es ist Quantenmechanik. In den Vögeln sind Mikrotubuli, die Quanteneffekte benutzen, und dadurch kann der Vogel fliegen. Ja, irgendwie ging das nicht weiter und Marvin Minsky hat gesagt, wir brauchen eine neue Wissenschaft. Intelligenz und Geist sind Formen der Informationsverarbeitung und das heißt, wir müssen in der Informationsverarbeitungswissenschaft eine Unterdisziplin machen, die sich damit beschäftigt, wie Geist funktioniert. Und das war die KI. Das heißt, Minsky ging davon aus, wir sind im Prinzip Roboter, die aus ganz vielen Zellen bestehen. Und wenn man ein Roboter ist und man hat nur Muster an der Systemgrenze, was ist dann das beste Modell der Welt? Das ist sozusagen die Grundfrage der intelligenten Maschinen. Interessanterweise hat diese Grundfrage eine Antwort und die wurde schon 1960 von Ray Solomonov gefunden. Der sagte, wenn du aufwachst und feststellst eines Tages, oh mein Gott, ich bin nur ein Roboter, der die Welt nicht direkt erfahren kann, sondern nur Informationen von der Welt bekommt, also Bits, was ist das beste Modell davon, was los ist in der Welt, was vorgeht? Und das beste Modell ist das kürzeste Programm unter den besten Programmen, also die am besten vorhersagen können, was ich gerade sehe, aufgrund von dem, was ich früher gesehen habe. Das heißt, ich versuche ein Programm zu finden, das die Gegenwart aus meiner vergangenen Beobachtung herausfindet. Davon gibt es unendlich viele Programme. Von denen nehme ich alle, die am besten sind, und von denen nehme ich das kürzeste, Occams Rasiermesser. Und das ist die beste Erklärung der Welt. Leider ist diese Vorschrift hier nicht berechenbar, also man kann das nicht einfach in einen Algorithmus gießen, weil man zum Beispiel dafür unendlich viele Programme angucken müsste, weil es in endlicher Zeit nicht geht und so weiter. Aber letzten Endes ist das das, was unsere Nervensysteme annähern und was die KI-Systeme annähern, die es heute gibt und in Zukunft geben wird in einer gewissen Weise. Der Weg zur künstlichen Intelligenz war nicht sehr lang, aber steinig. Begann im Prinzip so im 18., 19. Jahrhundert mit der Logik und der Automatentheorie. Berechenbarkeitsbegriff ist Anfang des 20. Jahrhunderts passiert. Computer, die ersten Schritte wurden im 19. Jahrhundert gemacht und die ersten gebaut im 20. Jahrhundert. Die Informationstheorie wurde vor allem von Claude Shannon entdeckt. Programmiersprachen von Leuten wie McCarthy und Nathan Rochester und so weiter entdeckt und entwickelt. Dann gab es die Kybernetik, die Idee, dass man die Welt als Systeme beschreiben kann, die sich selbst stabilisieren. Symbolsysteme, das heißt, ich habe so kompositionale Grammatiken und die, mit denen versuche ich Sprache zu erklären und mit diesen Sprachsystemen versuche ich Denkprozesse zu erklären. Neuronale Netze, die grobe Abstraktionen sind über das, was man denkt, was Nervensysteme tun. Autonome Agenten, das sind Systeme, die selbst motiviert sind und in der Umgebung drin sind, die sich dynamisch verändern können und die man als Paradigma benutzen kann, um zu verstehen, wie ein System sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt. Und das Ganze ging im Prinzip als Wissenschaft richtig los mit den Dartmouth-Konferenzen 1956. Marvin Minsky und John McCarthy, beides Informatiker, und Nathan Rochester, der gerade Assembler entdeckt hatte, und der Informationstheoretiker Claude Shannon und eine Handvoll von Kybernetikern und Psychologen und so weiter, haben sich zusammengesetzt und hatten gedacht, guck mal doch mal, ob wir nicht in den Computer das Denken bringen können. In 4 Monaten können wir wahrscheinlich schon ganz schöne Fortschritte machen. Und man hat in 4 Monaten auch schon ganz schöne Fortschritte gemacht, aber natürlich hat man dem Computer kein Denken beigebracht. Und es gab kurze Zeit einen großen Bruch in der künstlichen Intelligenzforschung. Und bevor ich nach Cambridge gekommen bin, also nach da, wo Minsky wohnte und ihn kennenlernte, habe ich gedacht, dass Minsky sozusagen der Good Guy war und die anderen nicht die Good Guys waren, sondern ihm einfach nicht richtig zugehört haben. Und deswegen hat die KI sozusagen ihre Richtung verloren. Aber was ich dann festgestellt habe, ist, dass Marvin Minsky und seine Schüler, die Kognition erforschen wollten, davon ausgegangen sind, dass die Kognition symbolisch ist. Das heißt im Prinzip, dass wir Wissen lernen, wie wir es in der Datenbank tun. Und Minsky hat sozusagen alle Leute, die andere KI gemacht haben, angebrüllt und gesagt, das, was ihr macht, ist viel zu einfach. Die neuronalen Netze, die Kybernetik, das ist alles viel zu simplistisch. Und das war auch richtig, das war damals sehr simplistisch. Aber wenn man jemandem, der gerade etwas tut, was ganz gute Fortschritte macht und für ihn gut funktioniert, sagt, er soll aufhören, das zu tun, dann hört er meistens nicht auf, das zu tun und schließt sich dir an, sondern im Gegenteil, er hört auf, mit dir zu reden. Und das Ergebnis war, dass er sozusagen eine große Menge verbrannte Erde um seine Theorie, die Society of Mind, gebaut hat. Und das führte dazu, dass seine Schüler aufgehört haben, sich mit neuronalen Netzen zu beschäftigen und nicht symbolischer Kognition. Und alle anderen KIler haben aufgehört, Psychologie zu lesen. Die haben sich nicht mehr mit Piaget und so weiter beschäftigt und haben eher angewandte Sachen gebaut. Und dieser Bruch heilt erst ganz allmählich in der künstlichen Intelligenz. Die Disziplin der künstlichen Intelligenzforschung hatte eine Reihe von Phasen. So, ich glaube, einer der wichtigsten Startpunkte war das berühmte Paper von Alan Turing, Computing Machinery and Intelligence, wo er auch den Turing-Test beschreibt. Dieses Paper ist wahnsinnig lesenswert, es liest sich, ist auch für Laien gut lesbar, und er hat schon viele von den Diskussionen, die immer noch heute in der KI existieren, vorweggenommen und sehr gute Argumente geliefert. Es ist echt ein bahnbrechendes Dokument. Dann wurden viele von den niedrig hängenden Früchten in den 1950er und 60ern abgeerntet. Das ist so einfache Sprachverarbeitung, Planungssysteme, Robotersteuerung, so virtuelle Welten, in denen Sachen passierten, Logiksysteme, einfache Theorembeweiser, Schachprogramme. Das wurde alles damals schon entdeckt. 1969 haben Minsky und Papert dann ein Buch veröffentlicht, das dazu geführt hat, dass die neuronalen Netze für 10 Jahre lang kaum noch Fördergeld bekamen. Weil er mochte die neuronalen Netze nicht so sehr gern, und er hat dann Beweis geführt, dass die Perzeptronen, eine bestimmte Art von neuronalen Netzen, die in einer ähnlichen Weise heute noch verwendet werden, bestimmte Funktionen nicht lernen können. Und es gab aber alternative Lernfunktionen, mit denen das ging, aber weil Minsky so berühmt war, haben die Funding Agencies den Leuten, die vorgeschlagen haben, nicht zugehört. Also hat dann über 10 Jahre gedauert, bis der Konnektionismus, also die neuronale Netzeforschung, sich erholt hat und wieder losging. Stattdessen hat man symbolische Systeme gebaut, Expertensysteme, denen man versucht hat, Wissen mit Regeln zu beschreiben. Und irgendwann hat man festgestellt, dass diese Systeme nicht so gut geeignet sind, Wissen nachzubilden. Ich glaube, das liegt daran, dass wir Wissen gar nicht in symbolische Regeln lernen in unserem Kopf, sondern dass wir Generatoren lernen, mit denen wir Wissen produzieren, wenn wir es benutzen. Wissen ist nicht statisch, sondern dynamisch. Wissen ist nicht ein statisches Lexikon, wo alles drinsteht, eine Bibliothek, wo alles bis in alle Ewigkeit eingemeißelt wird, sondern die Welt wird ständig neu erfunden von uns. Und die Welt verändert sich ständig und Wissen ist immer dynamisch. Wissen passt sich immer an die Situation an. In den 1980ern hat man versucht, die KI neu zu starten. Und diese New AI oder Nouvelle AI hat vor allen Dingen Wert auf Embodiment gelegt, auf Verkörperung. Und ich vermute, dass das keine so richtig gute Idee war, weil es sind lauter Roboter entstanden, die wahnsinnig verkörpert waren, aber keinen Geist mehr hatten. Und das richtig Spannende, glaube ich, ist nach wie vor in unserem Geist. Nicht so sehr in der Interaktion mit der Umwelt. In den 90ern haben die Agenten eine große Rolle gespielt und im Augenblick ist das Hauptthema Deep Learning. Haben Sie bestimmt gehört. Diese Deep Learning-Revolution begann vor 5 Jahren erst. Und zwar hat damals eine Gruppe von Wissenschaftlern von der Stanford-Universität und von Ingenieuren von Google, der Leitung von Andrew Ng, sich zusammengesetzt und die haben ein neuronales Netz gebaut mit 9 Ebenen, haben das 3 Tage lang auf 16.000 Rechenkernen laufen lassen und sie haben dem 10 Millionen Frames aus YouTube gegeben. Die haben die praktisch zufällig aus YouTube-Videos rausgekroppt, ein bisschen verkleinert und in das System reingefüttert. Und nach 3 Tagen war dieses Ding in der Lage, da Muster drin zu erkennen. Die haben ihm nicht gesagt, wonach es suchen soll. Es sollte einfach nur Regelmäßigkeiten in diesen Pixelansammlungen, also in den YouTube-Bildern finden. Und danach haben sie eben eine Bilddatenbank gegeben, wo Bilder drin waren, wo Muster drauf ist und haben das Netz gefragt, ob es sozusagen erkennen kann, was da drauf ist. Und es war in der Lage, 16% von diesen Bildern zuzuordnen, korrekt. Das war ziemlich erstaunlich. Also diese 10 Millionen Bilder, das ist natürlich ungefähr eine Größenordnung mehr, als ein Baby im ersten halben Jahr seines Lebens sieht, wo es in der Lage ist, mindestens die gleiche Klassifikationsleistung hinzukriegen. Aber das Baby kann experimentieren und es hat Bedürfnisse und sowas alles. Das hatte das Netz alles nicht. Das hat wirklich nur nach Regelmäßigkeiten gesucht. Es wurde auch im Internet berühmt, weil es war in der Lage, Katzen zu erkennen. Es hatte sozusagen Katzenneuronen, das immer anging, wenn ein Bild in irgendeiner Position oder Richtung eine Katze gewesen ist. Und das sollte nicht so erstaunlich sein, weil es ja auf YouTube trainiert wurde. Was macht dieses Deep Learning eigentlich? Das sind im Prinzip Hierarchien von Merkmalsdetektoren. So Pattern Matching, die in Ebenen gestaffelt werden und zwischen denen justiert man Links, die Gewichte sozusagen, die einstimmen, wie die eine Ebene die nächste Ebene beeinflusst. Und warum diese hierarchische Mustererkennung funktioniert, können wir uns mal überlegen, wie nehmen wir denn selber die Realität wahr? Dieses Bild hier kommt bestimmt den meisten von Ihnen bekannt vor. Ich drehe das mal um. Genau dieses Bild drehe ich jetzt einfach um. Das sieht doch irgendwie komisch aus. Warum? Ich habe die Mund und Nase rausoperiert, Mund und Augen rausoperiert und habe die umgedreht. Und wenn man das Bild so sieht, fällt das nicht auf. Woran liegt das? Das liegt daran, dass unser Gehirn dieses Bild in Komponenten zerlegt und diese Komponenten unabhängig voneinander verarbeitet. In der Hierarchie von Merkmalen. Wenn wir uns das mal angucken, hier ist die Mona Lisa, die kommt auf die Netzhaut und die Netzhaut generiert sozusagen Nullen und Einsen, also Informationsimpulse. Und die Netzhaut ist nur in der Mitte scharf. Also in den Rändern ist die komplett unscharf und hat sehr wenig Farbe. Farbdetektoren sind auch fast nur in der Mitte. Und dann gibt es hier diesen blinden Fleck, wo wir gar nichts sehen. Und davon merken wir aber gar nichts. Das wird nämlich alles erstmal von der Netzhaut aus in eine kleine Schallzentrale geschickt, in den lateralen genikulären Nukleus, also den hinteren, ich glaube, knieförmigen Kern, heißt das einfach. Und der verteilt erstmal die Gesichtsfelder von dem, die beiden linken Gesichtsfelder werden zur linken Hirnhälfte geschickt, die beiden rechten Gesichtsfelder zur rechten, die beiden rechten Gesichtsfelder zur linken Gehirnhälfte, die beiden linken zur rechten, und zwar nicht das linke Auge zur rechten, sondern die Hälfte von dem Bild. Das ist ganz praktisch für stereoskopisches Sehen, wenn man die beiden Gesichtsfeldhälften zusammen hat. Der LGN ist ein Teil vom Thalamus. Der Thalamus ist sozusagen die Schaltzentrale, wo unsere Außenverbindung zwischen Gehirn und Umwelt stattfindet. Die Wirbelsäule endet auch im Thalamus. Und von da aus werden diese Informationen zum visuellen Kortex projiziert. V1 ist so das erste Areal. Das besteht aus Kolumnen, das sind lauter Schaltkreise aus ein paar hundert Neuronen. So eine Mini-Kolumne hat ungefähr 400 Neuronen und die sind in Schichten angeordnet. Diese Schichten sind jeweils ein bisschen anders, je nachdem, welcher Gegend des Kortex man ist. Die sind in Wirklichkeit nicht bunt, die sind nur so eingefärbt, damit man die Geschichten besser auseinanderhalten kann. In denen sind einfach verschiedene Häufungen von Neuronentypen drin. Dieses Ding ist, was wir hier sehen, ist ungefähr 2 Millimeter hoch. Und das ist das, was sozusagen oben auf dem Cortex drauf ist und die Oberfläche des Cortex bestimmt. Wir haben ungefähr, das ist in der Größenordnung von 100 Millionen von diesen Millikolumnen im Gehirn. Und unter diesen Millikolumnen befindet sich praktisch die Langstrecken-Ethernet-Verkabelung, mit denen die kreuz und quer verschaltet sind. In V1 ist die Information, die aus der Mona Lisa extrahiert wurde, schon ein bisschen gespreizt. Also in der Mitte haben wir mehr Informationen, am Rand weniger, in der Mitte Farbe und weniger. Und diese Kolumnen in V1 kodieren für Sensoren, und zwar für die Ausrichtung von Linien, von Kanten, für die Dichte von Textur und so weiter, also die spatiale Frequenz, wie viel da los ist an der Stelle, und für Farben. Und in V2 wird das Ganze zusammengesetzt und stabil gemacht, sodass zum Beispiel, wenn unsere Augen Sarkaden ausführen, also hin und her wackeln über das Bild, verändert sich das Bild nicht so sehr stark, sondern es wird da sozusagen reingepatcht und es ist in der Lage, komplexere Muster abzubilden als in V1. Und in V3 wird das Ganze mit den Farben gemerged und in V3a gibt es Bewegungsrichtungen drin. Und in V4, das ist bei Makaken gut nachgewiesen, bei Menschen noch nicht so gut, gibt es einfache geometrische Formen. Die Bewegung von Objekten ist in V5 drin und unsere eigene Bewegung durch den Raum in V6. Und wenn man das verallgemeinert, dann gibt es so praktisch einen Wo-Pfad. Das ist dieser Pfad, der von hier hinten nach da vorne oben läuft. Der beschreibt, wo sich Sachen im Raum befinden. Und dann gibt es den Was-Pfad. Das ist der, von sozusagen an der Seite im Gehirn langläuft nach vorne. Der beschreibt die Natur der Objekte. Und im inferioren temporalen Gyrus, also im unteren seitlichen Wirbel, da befinden sich Objektschemata und die Vordergrund-Hintergrund-Unterscheidung wird da gemacht und da erkennen wir auch die Anzahl von Objekten durch draufgucken, also auf den Würfel guckt, mit einem Blick erkennt, ob da 3 oder 6 sind. Das wird da auch drin gemacht in dieser Gegend. Und da gibt es eine Stelle, den fusiformen Gyrus, also den spindelförmigen Wirbel, und an dem ist die Gesichtserkennung drin. Und dann gibt es den dorsolateralen präfrontalen Kortex und der hat Aufmerksamkeit, mit der kann er all diese Sachen abtasten und in Zusammenhang stellen. Und in einer gewissen Weise können wir das als Computermodell heutzutage nachbauen. Das heißt, dieses Deep Learning sucht nach einfachen Features, über sie es generalisiert und komplexere Features findet und so weiter und so fort. Und dann kann es Objekte klassifizieren. Im Jahre 2015 wurde dieses Ding, was 2013 in der Lage war, 16% der Bilderrichtung zu erkennen, besser als ein Mensch. Im gleichen Jahr wurden dieses Thema auch besser als Menschen darin, Pac-Man zu spielen. 2016 haben sie Menschen im Großspiel geschlagen, also den Großmeister. Und demnächst werden sie Auto fahren. Und natürlich ist die Frage, wann überholen sie den Menschen? Es ist nicht klar, dass dieses Ding Menschen überholen kann in seiner jetzigen Form. Wenn wir darüber nachdenken, was müsste dann so ein System können, das den Menschen überholt, dann denken wir oft an den Turing-Test. Also ein System, das Menschen glauben lässt, dass es intelligent wäre. Der echte Turing-Test ist meiner Ansicht nach einer, dass wir ein System haben, das an uns einen Turing-Test ausführt. Das machen wir nämlich die ganze Zeit miteinander. Wenn wir miteinander reden, dann gucken wir, wofür hast du eigentlich Bewusstsein? Was weißt du eigentlich? Was ist dir klar? Wo reflektierst du die Welt? Wo bist du dir? Wo hast du Aufmerksamkeit? Und dieses Ding, dass wir immer wieder gucken, an welcher Stelle hast du Geist? Das ist im Grunde genommen ein Turing-Test, den wir die ganze Zeit aneinander ausführen. Und wenn so ein System anfängt, uns zu untersuchen, was wir schon verstehen, was wir wissen, worüber wir nachdenken können, heißt es, dass es sich selbst als einen Geist begreift und uns auch als was Ähnliches wie es und anfängt, mit der Welt intelligent zu kommunizieren. Wann kommen wir dahin? Minsky meinte, wenn man realistisch gesehen, irgendwas zwischen 4 und 400 Jahren. Wir sind also ganz gut im Plan. Aber trotzdem, diese kognitive KI und die angewandte künstliche Intelligenz, die wir jetzt in unseren Telefonen haben und demnächst noch viel mehr in unseren Telefonen und Computern und sonstigen Systemen haben, unterscheidet sich deutlich von dem, was unser Geist kann. Unser Geist ist nicht einfach nur ein Mustererkenner. Wenn wir zum Beispiel versuchen, in diesem Bild Alyssa zu finden, die Tänzerin, dann würde so ein KI-System im Wesentlichen von diesen Low-Level-Daten ausgehen und alles rausfiltern, was nicht Alyssa ist, also was sich verändert, die Varianz, um die Invarianz zu finden. Die Invarianz, das, was sich nicht verändert, ist Alyssa. Weil die Varianz ist zum Beispiel sowas wie ihre Körperhaltung, die Beleuchtung des Bildes, die Kleidung, die sie gerade trägt, der Gesichtsausdruck, den sie gerade hat. Das müssen wir alles rausfiltern und was dann übrig bleibt, ist Alyssa. Und wir machen das nicht ganz genauso, sondern wir filtern nicht raus, sondern wir behalten das alles. Wir nehmen den Gesichtsausdruck auch raus und wir modellieren den auch und die Kleidung und die Beleuchtung und alles andere und daraus bauen wir eine komplette Welt. Wir werfen davon nichts weg. Und das machen wir nicht in einer Stufe, sondern wir gehen los von Perzepten, so einer niedrigstufigen Wahrnehmung, zu mentalen Simulationen und dann leiten wir daraus Konzepte ab. Ja? Unser Geist ist also nicht nur ein Klassifikator, sondern der simuliert und der erfährt diese Simulation. Das erinnert mich an What Mary Didn't Know. Das ist ein Text von dem Philosophen Jackson, der 82 geschrieben wurde und 86 noch erweitert wurde. Die Mary ist eine Metapher, die gibt's nicht wirklich. Die ist eine Neurowissenschaftlerin, die von fiesen Leuten in einer schwarz-weißen Welt gefangen gehalten wird, wo es keinerlei Farben gibt. Die hat in ihrem Leben noch nie Farben gesehen. Und lebt also in ihrem Labor und sie erforscht das Farbensehen. Das ist ihre Aufgabe. Und beschäftigt sich also damit, was Leute unter Farben verstehen und liest alle Bücher, die es dazu gibt und schneidet Gehirne auf und macht Simulationen und weiß nicht alles. Und zum Schluss hat sie es verstanden. Sie hat alles verstanden, wie Gehirne tatsächlich Farbensehen produzieren. Und der Philosoph Jackson beschreibt dann, jetzt wird sie rausgelassen aus ihrem Labor und sie sieht zum ersten Mal wirklich Farben in ihrem Leben. Und sie lernt was dazu. Es muss da was Neues hinzukommen aus der Sicht von Jackson. Und das heißt, dass diese Idee, dass man einfach nur mit Modellbildung das erklären kann, was unser Geist tut, nicht richtig sein kann aus der Sicht dieses Philosophen. Ich meine nicht unbedingt, dass es so ist, aber er hat einen wichtigen Punkt, nämlich es gibt einen Unterschied dazwischen, ein Modell zu bilden, also zu wissen, wie Farbensehen funktioniert, und dieses Modell zu verkörpern, also selber ein System zu sein, das Farben sieht. Und wir sehen natürlich die Farben, das heißt, wir verkörpern eine ganz bestimmte Art von Modell. Wir haben eine bestimmte Verschaltung, die uns das Erleben dieses Farbensehens ermöglicht. Wir wissen gar nicht, wie Farbensehen geht, aber wir erleben das. Und es gibt einen großen Unterschied natürlich zwischen dem, dass man etwas erlebt oder verkörpert oder modelliert und dass man weiß, dass man es modelliert und die Natur dieses Modells kennt. Wenn man zum Beispiel ein zweijähriges Kind anguckt, das sitzt auf dem Boden und nimmt zum Beispiel ein Blatt Papier, biegt das und sticht einen Stift durch und guckt sich an, wie die Löcher verlaufen. Was macht das Kind da? Das beweist Eigenschaften der Topologie des euklidischen Raums. Das weiß vorher nicht, in was für ein Universum es geboren ist und das findet es gerade raus. Das ist höhere Mathematik. Natürlich weiß das Baby nicht, dass es höhere Mathematik macht. Aber es tut es. Das ist genau das, was sein Gehirn in dem Augenblick tut. Ja, aber bevor das dahin kommt, haben wir Rückkopplungsschleifen, wie die meisten anderen Tiere auch. Diese Rückkopplungsschleifen, die gibt es sehr viele im Hirnstamm und die kümmern sich um sowas wie die Körpertemperatur, den Atemrhythmus, die Herzfrequenz und so. Und das funktioniert in der Regel automatisch und deswegen kriegen wir das nicht mit. Diese Rückkopplungsschleifen, diese Regelung funktioniert komplett autonom. Manchmal ist es aber so, dass wir uns in Abhängigkeit der Umwelt steuern müssen und für diese Steuerung sind Lust und Schmerz verantwortlich. Das sind Signale, die vor allem vom limbischen System erzeugt werden. Lust ist das Signal, das mir sagt, mach mehr von dem, was du gerade tust. Schmerz ist das Signal, das mir sagt, mach weniger von dem, was du gerade tust. Wir reagieren natürlich nicht nur auf Lust und Schmerz, sondern was wir im Wesentlichen tun, ist, dass wir auf zukünftige Lust optimieren. Das heißt, wir gehen dahin, wo wir glauben, da werden zukünftige Lustsignale sein und wir gehen nicht dahin, wo wir glauben, dass in Zukunft Schmerzsignale stattfinden werden. Und diese Ankündigung von zukünftiger Belohnung, das wird vom Dopamin vermittelt und das ist das, was uns tatsächlich Sachen machen lässt. Wir machen Sachen nicht deswegen, weil sie uns Lust verschaffen, sondern weil wir glauben, dass sie uns Lust verschaffen werden. Wenn Sie ein Mobiltelefon haben, dann fällt Ihnen das vielleicht auf, dass Sie dieses Mobiltelefon oft benutzen, um drauf zu gucken, ob da schon eine neue Nachricht da ist. Einfach, es wird antizipiert, dass da ein Lustgewinn ist. Dieser Lustgewinn tritt dann nicht ein. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Leute, viele auf ihr Mobiltelefon gucken, unglücklich sind, als solche, die es nicht tun. Dass dieses Mobiltelefon gamet sozusagen unser Belohnungssystem. Und wenn wir Leute dazu kriegen, dass sie mehr machen, dass sie mehr zielorientiert sind, dann ist der Trick nicht, dass man ihnen mehr Lust verschafft, sondern man kann ihnen zum Beispiel Adderall geben, dopaminerge Droge, die dazu führt, dass sozusagen die Erwartung von Belohnung sich verstärkt. Diese Belohnung wird wahrscheinlich ausgeschüttet über das Frontalhirn und dieses Dopamin wird in der Substantia nigra generiert und steuert dann sozusagen das System von vorne her. Die tatsächliche Belohnung, die wird dann verkündet, wenn das schöne Erlebnis eingetreten ist, also das gute Ergebnis, was wir haben wollten, sozusagen die Party, die das Gehirn dann feiert. Und das ist das, wofür wir eigentlich optimieren sollten. Also nicht für den antizipierten Reward, sondern für den tatsächlichen Reward. Und das ist ein paralleles System. In unserer Gesellschaft ist das Dopamin sozusagen wie Geld. Geld kann man selber nicht essen, sondern Geld ist die das Versprechen darauf, dass wir dagegen später was Tolles eintauschen können. Und das ist letzten Endes das, was unsere Gesellschaft antreibt. Und Geld hat aber ein paar Probleme, die das Dopamin nicht hat. Zum Beispiel dürfen die Zellen im Gehirn nicht einfach Dopamin ansparen, um es später mal auszugeben. Und deswegen gibt es kein Zinsproblem und sowas alles. Oder das Problem, dass es einzelne Milliardärsneuronen gibt, die alle um sich herum nur noch für sie arbeiten lassen, während der Organismus vor die Hunde geht und so. Und das haben die Gesellschaften nicht gelöst. Also unsere Gesellschaften haben Nervensysteme, die korrupt sind. Sobald die Wissenschaft von Sachen handelt, die die Policy beeinflussen, also damit darf beeinflussen, wie viel Geld wie welche Leute haben, wird die Wissenschaft korrumpiert. Und das ist der Grund wahrscheinlich dafür, dass unsere ökonomischen Wissenschaften die Wirtschaftskrisen nicht vorhersagen können. Und nachdem sie sie nicht vorhersagen können, werden die gleichen Theorien von den gleichen Leuten weiterverkündet. Das ist erstaunlich, oder? Es wird nicht korrigiert. Weder die Leute noch die Theorien. Und dieses Ding, dass unsere Gesellschaft ein Nervensystem hat, das sich selbst belügt, das müssen wir vermutlich lösen. Und die Organismen haben das gelöst. Und vielleicht können wir das rauskriegen, indem wir studieren, wie unsere Organismen das machen, wie die Rewards da drin laufen. Salvador Allende hat damals versucht, das in Chile zu machen, zwischen 71 und 73. Der hatte die Idee, wir bauen ein kybernetisches Modell der Gesellschaft. Das heißt, wir messen überall Supply and Demand und machen dann eine Informationsverarbeitungsinfrastruktur mit lauter Fernschreibern in den Unternehmen und Verwaltungen und dann wird das alles optimiert. Also nicht mit Markt, sondern mit Regelung. Und wenn wir uns Unternehmen angucken, intern ist kein Unternehmenmarkt. Intern ist auch kein Unternehmen eine Demokratie. Intern ist das alles ein kybernetisches Regelsystem mit Top-Down-Kontrolle. Ob der Allende erfolgreich gewesen wäre, wissen wir nicht, weil die CIA und Pinochet haben das Experiment 73 beendet. Das war ihnen zu unsicher, was daraus kommt. Vermutlich hätte es nicht funktioniert, wir wissen es nicht. Aber es ist spannend, darüber nachzudenken. Wir werden wahrscheinlich darüber nachdenken müssen, wie wir die Ökonomie neu organisieren. Wir haben eine Reihe von Bedürfnissen, die von Lust und Schmerz angekündigt werden. Und zwar haben wir für jedes dieser Bedürfnisse Lust- und Schmerzsignale. Wir haben hunderte von physiologischen Bedürfnissen, zum Beispiel so nach Nahrungsmitteln, nach Getränken, nach Ruhe, nach Sex und so weiter. Und die sind im ständigen Wettbewerb miteinander. Neben diesen physiologischen Bedürfnissen haben wir soziale Bedürfnisse, zum Beispiel Affiliation, das heißt das Bedürfnis, zu einer Gruppe dazu zu gehören. Oder das Kümmern um jemanden, also zum Beispiel eine Mutter, die möchte gerne, dass ihrem Kind besser geht oder das Leiden von Leuten verringern wollen. Dann gibt es sowas wie eine romantische Hingezogensein, das ist auch ein soziales Bedürfnis. Oder die Legitimität oder die Dominanz, das Bedürfnis, Hierarchien zu erklimmen. Und dann gibt es kognitive Bedürfnisse, zum Beispiel das Bedürfnis nach Kompetenz, also immer mächtiger zu werden, immer besser die Umwelt beherrschen zu können oder nach Exploration. Also mehr zu erforschen in der Welt oder nach Ästhetik, das heißt interessantere Strukturen zu finden. Und diese Lust- und Schmerzsignale erlauben Verstärkungslernen, mit dem diese Bedürfnisse verknüpft werden mit Situationen, die unser Gehirn abspeichert und erkennt. Und gelenkt wird das alles von so einer Art hydraulischen Maschine der Motivation. Wo wir die sozialen und physiologischen und kognitiven Bedürfnisse haben, die miteinander verbunden sind und in ständiger Wechselwirkung stehen und von unserem Gehirn austariert werden müssen. Besonders spannend finde ich die transzendenten Bedürfnisse. Es ist nämlich so, dass wir eine kooperative Spezies sind und Kooperation erfordert, dass das Individuum sich nicht nur mit dem Organismus identifiziert, sondern mit Einheiten, die über den Organismus deutlich hinausgehen. Das heißt, wir wollen nicht nur, dass es unseren Zellen gut geht, die aus unserem Organismus bestehen, sondern wir wollen, dass es auch anderen Mitgliedern der Nahrungskette gut geht. Sonst funktioniert das Ganze nicht in der kooperativen Spezies. Das heißt, wir brauchen so einen extrapersonalen Telos, einen extrapersonalen Zweck, etwas, was außerhalb von uns liegt. Und das wird vermutlich durch einen Legitimitätstrieb geregelt, der sozusagen das Bedürfnis nach einem höheren Zweck verkörpert. Und dieser Legitimitätstrieb erlaubt auch sowas wie soziales Lernen, mit dem Gruppen ihre Meinungen synchronisieren. Der bildet sozusagen die Differenz zwischen richtig und falsch ab, das tugendhafte Handeln. Und dieses right and wrong, richtig und falsch, unterscheidet sich von wahr und falsch, true and false. Das ist sozusagen eine andere Algebra. Eine Welt, die aus right and wrong besteht, ist etwas anders als eine Welt, die aus true and false besteht. Die Menschen sollten tatsächlich ihre Meinung für die Übereinstimmung mit der Umgebung optimieren. In der Praxis ist es so, dass es sehr wenig Situationen gibt, wo es sich auszahlt, eine andere Meinung zu haben als der Chef. Auch wenn der Chef im Unrecht sich irrt, meistens ist es besser, die gleiche Meinung zu haben wie der Chef. Und die Evolution hat das wahrscheinlich in den Menschen auch so implementiert. Das bedeutet, die Menschen sind normalerweise in der Lage, die Meinung des Chefs zu übernehmen, selbst wenn sie logisch falsch ist. Und das führt dazu, dass die Leute sich in Gruppen einheitliche Meinungen bilden. Die meisten Menschen können in Gruppen nicht gerade ausdenken. Es gibt deswegen in Gesellschaften auch so einen Bereich der akzeptablen Meinungen, also der Bereich der vernünftigen Meinungen. Diese Meinungen sind nicht unbedingt wahr, die sind auch nicht mal konsistent oder so, aber jede Gesellschaft hat sozusagen einen bestimmten Raum, der normal ist. Also wir sehen das zum Beispiel in Deutschland, gibt es politische Parteien, die im Wesentlichen alle dieselbe Meinung haben mit leicht verschiedenem Branding. Und diese Meinungen verändern sich über die Jahrzehnte hinweg sehr deutlich, massiv, aber zu jedem Zeitpunkt hat die Gesellschaft den Eindruck, dass das irgendwie die normalen, vernünftige Meinungen sind. Und wenn Sie wie ich in der DDR groß geworden sind, dann haben Sie festgestellt, dass das, was die normale, vernünftige Meinung ist, sich dramatisch unterschieden hat von dem, was wahr gewesen ist. Und in der heutigen Gesellschaft ist das auch so, nur den meisten fällt es nicht auf, weil die Systeme sich nicht so oft abwechseln. Also Individuen haben nicht die Freiheit zu glauben, was sie wollen, weil das klappt natürlich nicht, aber Gruppen können das durchaus. Gruppen können sehr interessante Welterklärungsmodelle haben. Und dieses empathische Lernen ist, also das Lernen dadurch, dass man sich anstecken lässt von der Gruppenmeinung über Empathie, ist die Hauptform der Übertragung von Normen in Gruppen. Und daraus ergibt sich sowas wie Papierwände sozialer Normen. Wenn man sich zum Beispiel diese japanischen Häuser anguckt, und die japanischen Paläste, die hatten Wände, die quasi nur per Vereinbarung existierten. Durch die kann man durchlaufen. Und an strategischen Stellen, in den Türen, stellt man hoch dekorierte Wachen auf, die sehr gefährlich aussehen und die den Eingang bewachen. Und dazwischen gibt's halt diese Wände und dann gibt's, da guckt man aber nicht hin, die sind einfach qua Vereinbarung Wände. Und dann gibt's die Ninjas, das sind die, die buchstäblich durch Wände laufen können, wenn keiner hinguckt. Die kann keiner sehen, die laufen da, wo keiner hinblickt, wo keiner denkt. Das kann man sich als eine Metapher vorstellen davon, wie die Gesellschaft funktioniert. Es gibt also diese Papierwände der normalen Norm, die festlegen, was erlaubt ist, was denkbar ist, und dann gibt es Bereiche, die außerhalb dieser Norm stattfinden. Und wenn man so wie ich Nerd ist, dann kann man diese Wände nicht sehen. Das ist ziemlich fatal. Das ist so eine Art Behinderung, die dazu führt, dass das Normlernen durch Empathie nicht funktioniert. Das habe ich leider von meinem Vater geerbt. Der hat das gelöst, indem er Künstler geworden ist, aufs Land gezogen ist und sich mit den Menschen nicht mehr auseinandergesetzt hat in ihren komischen Normen. Und ich habe lange gebraucht, um zu kapieren, was los ist, weil ich dachte, ich habe einfach nur die vernünftige Kultur meines Vaters übernommen und bin dann in die unvernünftige Kultur der DDR-Außenwelt hinausgegangen. Und die haben mir lauter unlogische Sachen erzählt und es ist klar, dass ich ihnen das nicht glaube. Ne? Was ich nicht verstanden habe, ist, dass bei mir die Empathie nicht gut genug ist, um meinen Lehrern zu glauben, was sie sagen, wenn es keinen Sinn ergibt. Und ich glaube, viele Nerds haben diese Behinderung. Also ein Mangel an Empathie, der dazu führt, dass sie Normen nicht über Empathie übernehmen, sondern nur durch rationale Argumente bilden können. Das heißt, Nerds leben in einer Welt, die besteht aus lauter True and False. Während die meisten Menschen in der Welt leben, die aus Right and Wrong besteht. Und das führt zu allen möglichen Arten von Verwirrungen, bis man das rausgefunden hat und dann anfängt zu übersetzen bewusst. Also ich sehe zu sagen, ich erkenne nur diese sozialen Normen, aber ich erkenne die dadurch, dass andere Leute mitten in der Luft stehen bleiben und einen U-Turn machen. Und ich habe den Instinkt, da nicht stehen zu bleiben, sondern ich kann aus Versehen weiterlaufen und stehe dann plötzlich in jemandes Vorgarten, der total irritiert ist. Interessant ist, wenn wir über Wahrheit nachdenken. In komplexen Umgebungen kann man wahrscheinlich nicht rauskriegen, was die Wahrheit ist. Und das globale Optimum, die beste Wahrheit nicht finden. Und was man stattdessen macht, ist, man nimmt eine Meinung, die man hat, und verbessert die. Aufgrund von den Inputs, die man in der Begebung vorfindet. Das heißt, man bewegt sich sozusagen Schritt für Schritt durch eine Meinungslandschaft und die Meinung wird hoffentlich mit jedem Schritt besser. Also ein Gradient sozusagen, wo man sich seine Meinung verbessert in die Richtung, die besser zu sein scheint. Und im Grunde genommen ist das Wichtige nicht die Wahrheit, dass man die gefunden hat, weil wir verändern unsere Meinung ja ständig, sondern dass wir einen guten Gradienten haben. Also ich habe in der Vergangenheit meine Meinung sehr oft verändert und ich habe zwar den Eindruck, ich habe jetzt die absolute Wahrheit gefunden, nach 8000 Jahren Menschheitsgeschichte oder 360.000 Jahren oder je nachdem, wie man zählt, sind wir jetzt endlich angekommen. Wir wissen jetzt die Wahrheit. Wir alle wissen jetzt endlich, wie man mit Transsexualität am besten umgeht, zum Beispiel. 2010 wussten wir es nicht, 1980 waren wir total mittelalterlich. Aber jetzt haben wir es rausgefunden. Und das wird sich auch nicht mehr ändern, subjektiv. Ne? Wenn es sich verändern würde, würden wir es sofort ändern. Das ist das Gefühl, was wir alle haben. Und natürlich, wenn wir einen Augenblick darüber nachdenken, selbstverständlich werden wir unsere Meinung ändern. Selbstverständlich bleibt das, was wir glauben, wahr zu sein, nicht länger wahr. Unsere Kinder werden was anderes denken, wir werden in 5 Jahren was anderes über die Welt denken. Und das Entscheidende ist wahrscheinlich nicht, dass wir unseren Kindern versuchen, die Wahrheit beizubringen, sondern wie man einen guten Gradienten findet. durch den Belief-Raum. Und das Dumme ist halt, dass diese, wenn man das macht, dann ist nicht garantiert, dass die Meinung der Menschen konvergiert. Sondern man kann irgendwo anfangen und dann, je nachdem, was man für Sachen in der Umwelt vorfindet, ändert man seine Meinung in sehr unterschiedliche Richtungen. Und da die Menschen sich ja nicht die ganze Zeit miteinander synchronisieren, ändern die in sehr verschiedenen und oft inkompatiblen Meinungstälern. Und wenn ich verstehen will, was ein anderer Mensch denkt, dann ist es oft notwendig, dass ich sozusagen den gemeinsamen Ausgangspunkt finde und dann seinen Weg nachlaufe und gucke, wie er dahin gekommen ist. Wenn man das ziemlich oft macht, dann hat man das Gefühl, dass man so eine Karte bekommen hat. Es gibt keine Garantie, dass die Karte vollständig ist, aber man, je mehr man das macht, desto mehr Überblick über die möglichen Meinungen. Gibt es dabei etwas ziemlich Fatales, das sind die Meinungsattraktoren, sozusagen die schwarzen Löcher im Meinungsraum. Wenn man in die einmal reinkommt, ist es sehr schwer oder sogar unmöglich, wieder rauszukommen. Und das liegt daran, dass die Meinungen, die man bekommt, die können verändern, wie man Meinungen bewertet. Zum Beispiel, bevor man Christ ist, ist die Idee, dass man, wenn man aufhört, Christ zu sein, dass man dann in die Hölle kommt und bestraft wird dafür, nicht sehr einleuchtend und nicht sehr spannend. Also wenn mir jemand sagt, wenn du einmal auf meiner Seite bist und mir glaubst, was in der Bibel steht, und du hörst auf, das zu glauben, du fällst zum Glauben ab, dann wirst du in die Hölle kommen, dann ist meine Außenperspektive, dann sollte ich wahrscheinlich besser versuchen, das nicht zu glauben. Aber sobald ich das einmal anfange zu glauben, ist es sehr viel schwerer aufzuhören zu glauben, weil ich komme ja in die Hölle. Ne? Und dieser Belief-Attraktor, der wird von den Religionen natürlich auch bewusst eingebaut oder unbewusst eingebaut. Der ist ein Produkt der Evolution der Religion. Das heißt, bestimmte Memplexe, also Ideenkomplexe, die zusammenhängen und sich evolvieren und von den Geistern der Menschen Besitz ergreifen, haben die Eigenschaft oft, dass sie den Geist des Menschen so verändern, dass wenn man es einmal angefangen hat zu glauben, der Geist sich so verändert, dass es schwerer wird, aufzuhören, das zu glauben. Und wenn man jemanden aus so einem Belief-Attraktor rausbekommen will, dann geht es meistens nur Schritt für Schritt. Das heißt, und manchmal auch gar nicht. Man muss nämlich einen Gradienten finden, wo sich subjektiv für denjenigen die Meinung auf jedem Schritt verbessert. Damit man sozusagen ein Ereignishorizont aus diesem schwarzen Loch herausfindet. Und das ist nicht nur nachteilig, dass es diese schwarzen Löcher gibt. Die erlauben es nämlich, dass Gesellschaften sich synchronisieren. Unser soziales Handeln wird nämlich durch Werte bestimmt und diese Werte sind nichts, was ich im Universum direkt beobachten kann. Und die sind auch teilweise in den Kulturen unterschiedlich, das heißt, die sind nicht alle angeboren. Und das bedeutet, die müssen in einer gewissen Weise synchronisiert werden, damit die Leute ihr Handeln synchronisieren. Und die Werte sind das, was es uns erlaubt zu handeln, ohne dass wir eine Belohnung erwarten. Ein Wert ist das, was sich was tun lässt, auch wenn ich erwarte, es wird mir anschließend nicht besser oder schöner gehen. Ja, ich werde mich zum Beispiel opfern vielleicht für eine Ideologie und ich erwarte nicht, dass dadurch, dass ich das Opfer bringe, dass ich dadurch ein Lustsignal habe, sondern ich tue das einfach, weil das ein Wert ist, für den ich kämpfe. Also die Werte sind so eine Art virtuelles Belohnungssystem, das ich außerhalb des Organismus ins Universum hinein projiziere. Und diese externe Belohnungsprojektion ist Quelle von der subjektiven Bedeutung, von der höheren Bedeutung, der ich diene, ein System der Bedeutung, von dem ich ein Teil sein möchte, das außerhalb von mir selbst liegt. Und dieses außerhalb von mir selbst liegt, das ist halt sozusagen was Sakrales, was Heiliges. Das ist eigentlich das, was wir meinen mit dem Heiligen. Das ist auch der Kern von Liebe. Wenn ich zum Beispiel meine Liebste liebe, dann heißt das nicht nur, dass ich mich erotisch zu ihr hingezogen fühle oder ihr Leid verringern möchte oder mich mit ihr affiliieren möchte, sondern das Entscheidende ist, ich erkenne das Heilige in ihr. Und dieses Heilige bedeutet schlicht und einfach, wir sind beide Teile eines Bedeutungssystems, das über das Individuum hinausgeht, so eine Art Software, von der wir beide Komponenten sind. Und wir sind da beide drin und sie dient dieser Software. Und in das Maß, in dem sie dieser Software dient, in dem sie diesem höheren Bedeutungssystem, das wir ins Universum hinein projizieren, dient, das ist das Maß, in dem ich spüre, sozusagen, wir dienen beide dem gleichen höheren Zweck. Ich hatte lange bevor ich mich in sie verliebt hatte, das Gefühl, sie ist absolut rein in der Verfolgung ihres höheren Zwecks. Der Erkennung von Wahrheit, sie ist Künstlerin und ich verfolge den gleichen Zweck. Da, wo sie hingehen muss, da muss das Universum hingehen. Und ich versuche nach Kräften dabei zu unterstützen, weil in ihr ist nichts korrupt. Und umgekehrt war das auch so. Und das ist die Grundlage der Liebe, selbst wenn man sich nicht ineinander verliebt. Ja. Im Grunde genommen sozusagen ist die Frage, dienen wir dem gleichen Gott? Und Gott ist ein etwas überformter Begriff durch die Religion. Diese höhere Bedeutung kann ohne Gott im Prinzip nicht existieren. Das ist der gemeinsame Telos, den man hat, also dieses gemeinsame Ziel-Bedeutungssystem, dem man folgt. Und der Gott, den wir bei uns kennen, das ist in unserer Gesellschaft vor allem der Religionsgott. Der Religionsgott ist meistens an irgendwelche religiösen Institute gebunden. Er ist Personal, also er hat eine Persönlichkeit und Persönlichkeitseigenschaften. Er interessiert sich für uns. Also zum Beispiel macht er sich darüber Gedanken, ob wir masturbieren oder so. Und er schreibt Normen vor. Also was wir machen sollen, was wir nicht machen sollen. Und er tut auch sonst Dinge. Er schafft Welten und alles Mögliche. Dann gibt es den spirituellen Gott. Der spirituelle Gott ist im Allgemeinen nicht an irgendein Institut gebunden, aber der macht sich trotzdem Gedanken über uns und der hat Bewusstsein. Es ist etwas, ein Prinzip, das im Universum da ist, das uns gegenüber nicht unparteiisch ist und zu dem wir Kontakt aufnehmen können. Das ist aber das Problem, woher wissen wir, dass es das gibt? Woher merken wir, dass wir mit ihm kommuniziert haben und dass es nicht einfach nur ein Gehirnzustand ist? Es gibt ein etwas voraussetzungsärmeren Gott, das ist der Gott des Thomas von Aquinas. Das ist der Gott als transzendentes Prinzip. Der ist einfach nur der Grund dafür, dass irgendwas existiert, statt gar nichts. Und ansonsten ist er unerkennbar. Und er macht nichts in der Welt, was jemals mit der Wissenschaft in Konflikt gerät. Und dann gibt es einen noch einfacheren Gott, das ist sozusagen der erste Beweger. Aristoteles hat erkannt, wenn das Universum sich bewegt, dann muss es doch irgendwas geben, was es in Bewegung hält. Und diesen ersten Beweger, den Prime Mover oder diese erste Ursprungsfunktion, das ist sozusagen der Gott des Aristoteles. Und im Prinzip ist das die primäre Zustandsübergangsfunktion, die Turing-Maschine, die unser Universum antreibt. Das heißt, wenn wir die Götter sozusagen nach ihren metaphysischen Kosten sortieren, dann ist der Gott des ersten Grades, der Primo Movens, der erste Beweger, einfach der Computer, auf dem das Universum läuft. Der Gott zweiten Grades ist dieser transzendente Bedeutungsgott des Thomas von Aquinas. Der dritte Grad ist der spirituelle Gott. Der vierte Grad ist der Religionsgott. Und wenn man objektive Bedeutung haben will, also objektiv irgendwas in unserem Leben einen Sinn hat, dann braucht man mindestens Gott zweiten Grades oder höher. Subjektive Bedeutung kriegt man aber auch einfach als Gehirnfunktion hin. Das ist einfach als Legitimitätstrieb implementiert in meinem Gehirn und führt dazu, dass ich einen virtuellen Reward antizipiere, wenn ich mich mit Gruppen zusammenschließe oder Bedeutungssystemen, die über Gruppen hinausgehen. Und um dieses Ding zu implementieren und zu synchronisieren, ist es aber wesentlich praktischer, wenn man einen Religionsgott nimmt. Die Religionsgötter, wenn man an die glaubt, braucht man natürlich einen Meinungsattraktor. Und das erlaubt uns, dass wir Normen über große Gruppen von Menschen projizieren. Und die können sich dann im Gleichtakt bewegen. Das heißt, eine Religion ist so eine Art staatenbildendes Mindvirus. Das befällt den Geist von Menschen, benutzt die Hardware für diese Software, die Religion ist. Das ist wirklich wie Staatenbildung. Es gibt verschiedene, wie ein Insektenstaat, die Soldatenameisen existieren und die Königinameise und so weiter und die Verwaltungsameisen gibt und Arbeiter, gibt es was Ähnliches in Religion. Die gibt auch einzelne Rollen für die Leute in der Gesellschaft vor und wie sie miteinander interagieren sollen. Und die Religionen sind, nachdem sie einmal entstanden sind, evolviert und haben sich immer weiterentwickelt. Also die israelitische Tradition und die mesopotamischen Mythologien haben sich zum Judaismus weiterentwickelt und dann hat sich der Katholizismus daraus entwickelt und der Islam und die östlich-orthodoxen Strömung und der Katholizismus, von dem hat sich der Protestantismus abgespalten und weiterentwickelt und so fort. In den Osten gab es eine komplett getrennte Tradition, also die vedischen Traditionen und die Shamana-Tradition. Aus der vedischen Tradition hat sich der Hinduismus entwickelt und aus der vedischen Tradition zusammen mit der Shamana-Tradition der Buddhismus. Aus dem Buddhismus hat sich dann der Zen entwickelt und der amerikanische Buddhismus ist im Prinzip eine Form von Protestantismus, die sich des buddhistischen Begriffssystems bedient, also ein Hybrid aus beiden. Und interessanterweise, Scientology stammt direkt von Aliens, ist das total analog zu den Programmiersprachen passiert. Ja, die Geschichte wiederholt sich. Ich meine, natürlich ist das grob vereinfacht. Der echte Baum der Programmiersprachen sieht ungefähr so aus. Oder so, wenn man ihn anders aufmalt und der Baum der Religion sieht ungefähr so aus. Aber so grob stimmt's. Wenn wir uns nun gegen Geistviren immunisieren würden, dann sollten wir mal prüfen, kannst du deine Annahmen loslassen, ohne dass dich ein Gefühl der Sinnlosigkeit befällt? Also hast du das Gefühl, dass deine Annahmen über die Welt sinnstiftend sind? Dann ist es ein Hinweis auf ein Geistvirus, das da einen Hook hat. Sind die Leute auf der Gegenseite, also diejenigen, die nicht zu deiner In-Group gehören, dumm, böse oder verrückt? Das ist ein Hinweis darauf, dass du in Ideologie drin bist, die es für dich unmöglich macht, die andere Ideologie zu verstehen. Also zum Beispiel, wenn uns erscheint, dass alle AfD-Anhänger dumm, böse oder verrückt sein müssen, damit sie AfD-Anhänger sein können, obwohl wir feststellen können, dass unter denen höchstwahrscheinlich auch intelligente, gebildete Individuen sind, und wir können es aber nicht verstehen, wie die das glauben, dann heißt das vermutlich, dass wir selber ideologisch sind. Das heißt nicht, dass die nicht ideologisch sind, aber wir sind wahrscheinlich in einem Geistvirus drin, wenn wir das nicht können. Das ist die Natur der Politik, dass sie uns in Camps bringt, die gesellschaftliche Software laufen lassen, die gegen die Angehörigen mit der andere gesellschaftliche Software laufen lassen, die inkompatibel ist oder als inkompatibel empfunden wird, kämpft. So läuft es. Und hat unser Gott spezifische Eigenschaften, von denen wir Bescheid wissen, aber die wir nicht beobachten konnten? Das ist auch verdächtig. Und die Immunisierung gegen die Geistviren funktioniert vermutlich über Rationalismus, also die Prinzipien der Aufklärung, die die westliche Welt im 17. Jahrhundert entdeckt hat. Ja, das alles im Prinzip ist ein Exkurs in den Legitimitätstrieb gewesen, einen unserer zahlreichen Triebe. Über die anderen lassen sich auch interessante Geschichten erzählen, aber das tue ich nicht heute Abend. Die Bedürfnisse, die wir haben, die werden mit Situationen verknüpft, und zwar im Hippocampus. Der Hippocampus stellt sozusagen die Assoziation her zwischen unseren Bedürfnissen und Dingen in der Welt. Aber diese Dinge in der Welt sind nicht einfach nur tumbe Muster. Zum Beispiel ein Restaurant ist nicht einfach bloß ein Muster. Jedes Restaurant sieht ein bisschen anders aus, und wenn ich herumlaufe, dann sieht das Restaurant aus der neuen Perspektive auch ganz anders aus. Das heißt, ich muss über die Muster, zum Beispiel das Musterort, wo ich was zu essen finde, wenn ich Hunger habe, versuchen zu generalisieren. Und diese Generalisierung, die macht der Neokortex, indem er eine dynamische Welt simuliert. Der Neokortex ist also dieses große Teil in unserem Gehirn, das das meiste Interessante tut. Und das ist anders, als Minsky dachte, nicht einfach eine Datenbank sozusagen, die wir dynamisch bauen, mit symbolischem Wissen, sondern man kann sich das vielleicht besser vorstellen wie ein Synthesizer. Synthesizer, einige von Ihnen kennen das bestimmt, das ist so ein Gerät, das hat ein paar Oszillatoren drin und ein paar Knöpfe, an denen man drehen kann, mit denen die Interaktion zwischen diesen Oszillatoren so lange justiert wird, bis der Synthesizer genau den Ton produziert, den ich mir vorgestellt habe, den ich haben wollte. Ja? Und unser Gehirn, wenn es versucht, Töne zu verstehen, funktioniert möglicherweise so ähnlich wie so ein Synthesizer. Wenn der Ton in unser Ohr reinkommt, dann trifft er auf das Trommelfell und dann geht er durch die Gehörschnecke durch. Und die Gehörschnecke, was die macht, ist so eine Art Fourier-Transformation. Das liegt daran, dass der Tonbereich, in dem der Mensch hört, geht bei Babys bis zu 20 Kilohertz, also 20.000 Schwingungen pro Sekunde, und bei Erwachsenen vielleicht bis zu 8 oder 10 oder 12 Kilohertz, und also 10.000 Schwingungen pro Sekunde. Und Neuronen schwingen nicht gerne 10.000 Mal pro Sekunde. Das können die nicht, dann brennen die durch. Die mögen vielleicht 20 Mal pro Sekunde. Und was tut man? Man misst einfach die Energie in verschiedenen Frequenzbereichen. Das ist das, was die Fourier-Analyse macht. Und unsere Gehörschnecke macht das in Hardware, weil die Schallwellen, umso höher die Frequenz ist, desto weniger tief dringen die ein. Und dadurch kann man in verschiedenen Bereichen messen, wie viel Energie da drin ist. Und diese Energie, wenn die Schallwellen sozusagen auf die Härchen am Rand der Gehörschnecke treffen, dann lösen die Signale aus und das wird ans Gehirn geschickt. Und im Gehirn kommt dann ein Muster an und unser Gehirn versucht vorherzusagen, wie dieses Muster weitergeht, nachdem es angefangen hat. Und in der Lernphase, also wenn wir ein Kleinkind sind und zum ersten Mal uns mit Geräuschen auseinandersetzen, was schon im Mutterleib anfängt, lernen wir sozusagen, die Knöpfe auf die wesentlichen Positionen zu drehen, um die Geräusche vorherzusagen, die als nächstes kommen. Sobald wir, nachdem der Ton angefangen hat, mit unseren neuen Oszillatoren vorhersagen können, wie er weitergeht, haben wir den Ton verstanden. Und nachdem wir das gemacht haben, können wir das gleiche Prinzip auch anwenden, zum Beispiel für visuelle Bildverarbeitung. Also für Farben könnte man auch solche Oszillatoren bauen oder für spatiale Frequenzen mit einem entsprechenden anderen Synthesizer, der so lange im Gehirn justiert wird, bis er in der Lage ist, das zu machen. Nachdem wir die unterste Ebene gelernt haben, backen wir das fest und wir lernen die nächste Ebene. Auf der nächsten Ebene gucken wir dann, was haben diese Muster auf der untersten Ebene gemeinsam. Wir stellen zum Beispiel fest, dass ganz viele Töne sich generalisieren lassen. Wenn man nur die Lautstärke verändert, hat man also ganz viele verschiedene Töne, die mit einem Parameter sich unterscheiden lassen und generieren lassen. Oder die Tonhöhe. Es gibt ganz viele verschiedene Töne, die eine Eigenschaft gemeinsam haben, nämlich oder sich nur in einer Eigenschaft unterscheiden, und das ist die Tonhöhe. Und Ton kann ich weiter komprimieren. Also ich finde sozusagen einen Oszillator oder einen Synthesizer höherer Ordnung. Und wenn ich diese Synthesizer hintereinander schalte, erhalte ich immer komplexere und mächtigere Werkzeuge, um Dinge zu simulieren in meiner Umwelt. Und irgendwann kann ich diese sensorischen Modalitäten, diese Perzepte, die akustischen und die visuellen Perzepte und beweglichen Perzepte zusammenschalten in eine komplette Simulation. Eine Art Traum, den unser Gehirn erzeugt. Und dieser Traum ist das, was wir für die Realität halten. Wir leben nicht in der Welt da draußen, wir leben in der Simulation, die der Neokortex erzeugt. Aus diesen neuronalen Oszillatoren, aus diesen Synthesizern. Es leuchtet total ein, wenn man einen Augenblick drüber nachdenkt. Ne? Wir können keine Welt sehen da draußen. Da draußen ist ein verrückter Quantengraf. Und der erzeugt irgendwelche Muster und diese Muster manifestieren sich als elektrische Impulse, die durch unsere Nerven ins Gehirn kommen. Da kommt keine Wärme durch, keine Töne, keine Menschen, keine Ideen. Was da durchkommt, sind bloß Bits. Und unser Gehirn macht Komputation, um vorherzusagen, was als nächstes auf der Netzhaut passiert. Die Realität ist diejenige Halluzination, die am besten vorhersagt, aus der Sicht unseres Gehirns, was als nächstes auf der Netzhaut kommt. Und die Hardware, die Nachtsträume erzeugt, ist exakt die gleiche, die tagsüber den Traum erzeugt, den wir für die Welt halten. Das ist eine komplette Konfabulation, die aber geerdet ist in den sensorischen Mustern. Deswegen geht die nicht zufällig, sondern sie sagt halt am besten voraus, was als nächstes für ein sensorisches Muster kommt. Und das macht sie nicht für eine Situation, sondern für viele. Und irgendwann können wir über diese Situation generalisieren und daraus leiten wir dann Konzepte ab. Also das, was sozusagen gemeinsam bleibt, wenn die Perspektive sich beliebig verändert. Die Konzepte sind sozusagen der Adressraum der sensormotorischen Skripte, die in unserem Neokortex die Simulation der Welt erzeugen. Wie macht unser Gehirn das? Können wir das vielleicht nachbauen? Unser Gehirn ist mehr als 500 Kilobyte kodiert. Das kriegen wir raus, wenn wir gucken, welche Gene exprimiert sind. Also der Source Code ist schon relativ lang, aber wahrscheinlich weniger als 75 Megabyte. Woher wissen wir das? Es liegt einfach daran, es gibt sozusagen die Obergrenze, wie viel Source Code Zeilen man braucht, wie viel Komplexität man braucht, die sogenannte Kolmogorov-Komplexität, um ein Gehirn zu definieren, also zu sagen, wie ein Gehirn gebaut werden soll. Das kann nicht mehr sein, als was im Genom drin steht. Es muss alles im Genom kodiert sein. Unser Genom passt aber auf eine CD-ROM. Ist gar nicht so lang. Und 90% von diesem Genom sind Antivirus-Signaturen. Wirklich so Viren, die in der Vergangenheit viele unserer Vorfahren umgebracht haben. Die Überlebenden hatten dann haben in ihrem Virusscanner Informationen reingetan, wie sie dieses Virus in Zukunft entdecken können. Wenn wir diese ganze Non-Coding-DNA entfernen, funktioniert der Organismus immer noch, außer dieses Virus kommt des Weges und tötet uns. Und diese restlichen 10%, die Coding-DNA sind, die teilen wir uns im Wesentlichen mit Mäusen. Also genetisch gesehen ist der Mensch eine sehr große Maus. Es sind nur ganz wenige Schalter, die den Menschen von der Maus unterscheiden und die verschiedenen Größenunterschiede und Behaarungsparameter verändern, sodass wir dann doch anders aussehen als die Mäuse. Unser Gehirn, nachdem es sich generiert hat, bootet das. Das dauert so ungefähr 80 Megasekunden. Also das ist die Dauer unserer Kindheit. Und ungefähr 1,5 Gigasekunden ist es online, danach sterben wir. Und wir leben nicht so lange, dass wir wesentlich mehr als 5 Millionen Konzepte bilden können. Das sind gar nicht so viele. Und die Kapazität, die unser Gehirn hat, um Sachen zu speichern, wissen wir nicht genau. Und die Schätzungen sind sowas zwischen 100 Gigabyte und 2,5 Petabyte. Wahrscheinlich eher weniger. Unser Gehirn macht im Wesentlichen Datenkompression. Das heißt, es nimmt diese gesamten Muster, die Nerven uns geben, und kodiert die so, dass die maximal komprimiert werden. Und damit am besten erlauben, vorherzusagen, was da passiert. Also am besten Ordnung in die Welt bringen um uns herum. Und diese Datenkompression ist ganz erheblich. Die Netzhaut, die hat sowas wie 10 Gigabit pro Sekunde. Der Sehnerv schickt davon 1 Megabit pro Sekunde ans Gehirn weiter. Und im Gehirn, V1, wird dann ungefähr sowas wie 1 Kilobit pro Sekunde ins restliche Gehirn weitergeleitet. Wenn wir das hochrechnen, das bedeutet, dass Sie in 80 Jahren so ungefähr 2 Terabyte Video zu sehen bekommen. Das ist echt nicht viel. Also seien Sie sehr sorgfältig in der Auswahl von den Sachen, die Sie sich angucken. Die bewusste Aufmerksamkeit nimmt davon eh nur so irgendwas wie 100 Bit pro Sekunde wahr. Was der Neokortex machen kann, ist, er ist kompositional. Wir können diese mentale Simulation zusammensetzen und auseinandernehmen und wieder neu zusammensetzen. Zum Beispiel, ich lese ein Buch, sagen wir Rotkäppchen, mit einmal setze ich eine Halluzination in meinem Kopf zusammen, wo kleine Mädchen herumlaufen und Wölfen begegnen und so weiter. Und dann lese ich ein anderes Buch und das wird das Rotkäppchen auseinandergenommen und stattdessen setze ich Anna Karenina zusammen, die mit dem Zug durch die russische Landschaft fährt. Und es sind die gleichen Komponenten, die da benutzt werden zum großen Teil. Wie funktioniert das, dass die neu zusammengesetzt werden? Neuronen sind dafür nicht geeignet. Ich brauche dafür sowas Ähnliches wie Lego-Bausteine, also mit einem definierten Interface. Und wahrscheinlich läuft das über die schon erwähnten kortikalen Kolumnen. Also diese kleinen Schaltkreise, die im Neokortex existieren. Und ich vermute, dass jede von denen sozusagen eine kleine Zustandsmaschine ist, die die Verschaltung mit der Nachbarschaft kontrolliert, das Binding, also wie sie wann verknüpft sind und wie die Verknüpfung sich ändert. Und eingebettet in jede von diesen Zustandsmaschinen ist ein kleiner Funktionsapproximator, der sozusagen lernen kann, verschiedene Funktionen auszurechnen. Und diese Dinger kann man sich vorstellen, jedes von denen besteht nur aus ein paar hundert Neuronen, ist so eine Art Informationsbroker in der Investmentbank unseres Gehirns. Also das Motivationssystem ist das Management, das sagt, was der Wert von den verschiedenen Deals ist. Das ist der Wert von Sandwich, das ist der Wert von Kuss. Und dann fragt es den Neokortex, welche Deals sollten wir denn versuchen, wie machen wir das am besten? Und diese Analysten, Gehirn, also diese Zellen, müssen sich nach irgendeinem Algorithmus selbst organisieren und zusammenschließen, um, weil sie ja einzeln sehr, sehr dumm sind, um diese Aufgabe in möglichst optimaler Weise zu bewältigen. Das ist eine Art ökonomisches Problem, das die lösen. Also wie kann ich mit meinen begrenzten Ressourcen das Wertvollste machen in einer Welt, von der ich nicht weiß, wie sie aussieht? Und zu diesem Zweck ist es so, dass diese kleinen Informationsbroker sich in kleine Areale zusammenschließen, diese Areas im Gehirn, und miteinander kommunizieren und sich gegenseitig hemmen und aktivieren und Informationen austauschen. Und diese Areas sind verschaltet in Verarbeitungshierarchien, Verarbeitungsströme. Und diese Verarbeitungsströme bilden so eine Art kortikales Orchester, in dem sie sozusagen die Symphonie unserer Wahrnehmung spielen. Da sind auch ungefähr sowas wie paar 50 Areale drin, also durchaus vergleichbar mit der Anzahl der Instrumente im Orchester. Und die Instrumente hören immer ihren Nachbarn sozusagen zu. Und manche von denen verarbeiten einfache sensorische Muster oder erzeugen motorische Muster. Und manche von denen setzen die in Geometrie zusammen und räumliche Strukturen und dann erzeugen sie wieder generative Simulationen draus und zum Schluss leiten sie Konzepte ab und so weiter. Und in der Mitte gibt es so eine Art Dirigenten, der das Ganze ein bisschen Aufmerksamkeit dem schenkt und das integriert. Und der ist vermutlich im dorsolateralen präfrontalen Kortex, also im hinteren Vorderhirn. Und der scannt die Strukturen, die im restlichen Gehirn laufen und nimmt wahr, was dieses Orchester gerade spielt. Allerdings nicht das Gesamte, sondern immer nur ein kleines bisschen. Das heißt, er hört auf einmal nur vielleicht ein, zwei Instrumenten zu, die im Fokus der Aufmerksamkeit sind, die der Dirigent sozusagen erlebt. Und von denen nimmt er auch nur ganz oberflächlich wahr, was die tun, nicht im Detail, was die tun, weil die wissen das selbst am besten. Die haben die ganze Verarbeitungskapazität intern. Das heißt, das meiste läuft sozusagen automatisch. Und wenn wir diesen Dirigent ausschalten, den Menschen, dann wird der Mensch wahrscheinlich zu einem Schlafwandler. Ein Schlafwandler kann nachts immer noch aufstehen, kann die Tür aufmachen, kann den Kühlschrank aufmachen, Abendbrot kochen oder kann auf die Straße gehen oder er kann irgendwelche Sätze sagen. Aber es ist niemand zu Hause. Das hat alles keinen Sinn. Das ist nicht zentral geleitet. Niemand bestimmt, was heute Abend gespielt wird. Und also dieser Dirigent, der nimmt die innere Bühne wahr und das Weltmodell und das Selbstmodell und das prozedurale Gedächtnis und das Objektgedächtnis. Das wird alles abgetastet in Reaktion auf die sensorische Wahrnehmung, die das konstruiert. Und er kann einzelne Sachen rausgreifen und dann löst er Konflikte aus zwischen den Instrumenten. Sagt zum Beispiel, also du solltest dich besser mit dem vertragen, du solltest ein bisschen lauter spielen, du solltest aufhören zu spielen, du wirst gerade nicht gebraucht und so fort. Und diese Koordination zwischen den Modulen, die in unserem Geist unser Verhalten steuern, das ist die Aufgabe von diesem zentralen System. Und damit es besser wird, hat es ein integriertes Protokoll. Dieses Protokoll ist die einzige Stelle, wo unser Erleben zusammengefasst wird in einem Punkt. Damit wir uns an irgendwas erinnern können und darüber berichten können oder einen Strom der Aufmerksamkeit erleben, reicht es ja nicht, dass das in unserem Gehirn irgendwo berechnet und generiert wird. Es muss noch an einen Ort geschafft werden, wo es zueinander in Bezug gesetzt wird. Und diese Integration, dieses zueinander in Bezug setzen zu unseren Erlebnissen, macht genau dieses Protokoll der Aufmerksamkeit von dem, was der Dirigent sich angeschaut hat. Das meiste, wie gesagt, ist unbewusst, das läuft außerhalb der Aktivität des Dirigenten ab, weil die meisten Instrumente die meiste Zeit recht gut wissen, was sie zu tun haben. Und nur da, wo der Dirigent eingreift, das merken wir uns. Daraus machen wir ein Protokoll von dem, was passiert ist. Und im Laufe unseres Lebens tun wir natürlich immer weniger an dieses Protokoll rein, weil wir immer mehr automatisiert haben. Und das führt dazu, dass unser Leben subjektiv immer kürzer wird, also immer schneller verläuft. Als wenn man ein kleines Kind ist, dann ist sozusagen alles, was man erlebt, ist zum ersten Mal und wird in dieses Protokoll eingetragen und erfordert Aufmerksamkeit. Und später wird immer mehr und mehr unbewusst und taucht nicht mehr in unseren Erinnerungen auf. Und wenn wir etwas versuchen, uns zu erinnern, dann wird praktisch die gleiche Simulation oder eine ähnliche Simulation regeneriert. Das heißt, dieses Protokoll speichert sozusagen die Parameter ab, die dieser mentale Simulator hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt und kann die benutzen, um die zu einem späteren Zeitpunkt diese Simulation wieder zu erzeugen. Und das heißt, wir erinnern uns an eine Situation, die ganz ähnlich aussieht wie die Situation, die wir damals erlebt haben. Und das ist im Wesentlichen, wie unser Gedächtnis funktioniert, unser Protokollgedächtnis. Und irgendwann wird dieses Ding lernen, auf die Aktion, also die Aktion, dass es auf sich selbst zugegriffen hat, ebenfalls abzuspeichern. Das heißt, es wird wissen, jetzt habe ich gerade reflektiert und das tut es ebenfalls ins Protokoll rein. Und in dem Moment entsteht sowas wie ein reflexives Bewusstsein. Das heißt, unser Dirigent erzeugt so eine Art Narrativ über das Selbst. Und der Zugriff auf das Protokoll wird in das Protokoll integriert und damit erinnern wir uns an die Momente, die wir erlebt haben, in denen wir etwas erlebt haben. Also die Erinnerung an erlebte Momente ist hinreichend und notwendig für unser Bewusstsein. Wir können natürlich das absolute Hier und Jetzt nicht steuern mit so einem System, weil es einfach zu lange dauert. Unser Bewusstsein ist zum großen Teil gefälscht. Wenn wir das hier mal angucken, hier machen meine Augen sogenannte Sakkaden. Das heißt, die springen so hin und her, während ich was auf meinem Bildschirm lese. Die Welt ruckelt aber gar nicht, während das passiert. Und das löst das Gehirn einfach so, dass es den Informationsverarbeitungsstrom abschaltet, während diese Sakkaden stattfinden. Kommt gar keine Information von der Außenwelt rein. Ich erlebe aber nicht, dass es sozusagen Bruch in meiner Wahrnehmung gibt, sondern ich erlebe meine Wahrnehmung als kontinuierlich. Das heißt, das wird einfach von meinem Gehirn gepatcht. Diese kontinuierliche Wahrnehmung ist eine Fälschung. Der Psychologe Liebert hat Untersuchungen gemacht am offenen Gehirn bei Hirnoperationen und hat festgestellt, dass wenn Leute Entscheidungen treffen, dann passiert das schon 700 Millisekunden, bevor sie die eigentliche Entscheidung treffen, sind die Signale im Gehirn da. Das leuchtet ein, weil diese Berechnungen sind komplex. Natürlich dauert das eine ganze Weile, bis die Neuronen das ausgerechnet haben. Das Bewusstsein der Entscheidung passiert genau dann, wenn es ins Protokoll eingetragen wird. Und das passiert halt gegebenenfalls später. Das heißt sozusagen, wir erleben unsere bewusste Entscheidung lange nachdem das Gehirn diese Entscheidung getroffen hat. Das war für den Liebert total verwirrend, für einen Informatiker ist es eigentlich selbstverständlich. Aber es heißt halt, dass wir das hier und jetzt nicht steuern können. Natürlich, weil das Gehirn braucht seine Zeit, bis es die Steuerung ausgerechnet hat und gemacht hat. Etwas verwirrender ist vielleicht, dass das Erleben des Hier und Jetzt auch nicht möglich ist. Wie kann man das erklären? Also zum Beispiel, angenommen, man hat so wie ich jetzt großen Durst und muss seine Kehle befeuchten und gießt hier Wasser ein. Ich nehme jetzt dieses Wasser und ich trinke subjektiv im Hier und Jetzt. Ich spüre, wie dieses Wasser meine Kehle runterrinnt und in meinem dunklen Eingeweiden verschwindet. Unterhalb der Kehle merke ich nicht mehr viel. Und gleichzeitig merke ich, wie ich die Bewegung mache und ich höre, wie das gluckert. Und wenn man darüber nachdenkt, selbstverständlich ist es so, dass ich das nicht in dem Augenblick erleben kann, wo das stattfindet. Was ich da messe sozusagen, das sind ein paar Nerven in meiner Speiseröhre und die senden Impulse in meinen somatosensorischen Kortex und der erzeugt daraus nach vielleicht einer Sekunde oder so, ich weiß nicht genau, wie lange das für diese spezielle Modalität dauert, eine Simulation, die dem physikalischen Ereignis selbst völlig unähnlich ist, aber ausreicht, um mir wichtige Parameter über die Flüssigkeit zu übermitteln. Und die Verarbeitung von dem Ton, also von dem, was ich da höre, dauert vielleicht sowas wie 300 Millisekunden. Und die Verarbeitung von der Bewegung, die ich gleichzeitig erlebe, dauert vielleicht sowas wie 700 Millisekunden. Und ich erlebe die alle gleichzeitig. Wie ist das möglich? Die einfachste Erklärung ist, dass ich das gar nicht erlebe. Ich erinnere mich nur, das erlebt zu haben. Das reicht komplett aus. Ich kann dieses Erleben sowieso nicht benutzen, um das Hier und Jetzt zu steuern. Das muss ich reaktiv machen. Ich muss jetzt das Glas festhalten. Das bedeutet, dass mein bewusstes Erleben eine Erzählung ist, die im Nachhinein generiert wird. Die ist sozusagen da wie das Licht im Kühlschrank. Immer wenn ich gucke, ist es da. Es ist eine Erzählung, die mein Gehirn mehrmals pro Sekunde oder pro Minute neu erfindet. Vielleicht sogar manchmal nur mehrmals pro Stunde. Die meiste Zeit gucke ich ja gar nicht, ob ich gerade bewusst bin. Das heißt, das, was John Locke meinte, dass Bewusstsein sozusagen das Erleben von dem ist, was unserem Geist geschieht, das stimmt gar nicht. Wir können gar nicht erleben, was unserem Geist geschieht. Es ist nicht dasselbe, sozusagen in einem Zustand zu sein und zu wissen, dass man im Zustand ist. Damit wir merken, was in unserem Geist vorgeht, muss ein Teil unseres Gehirns anfangen, ein Modell zu machen von dem, was einem anderen Teil des Gehirns vorgeht. Das heißt, wenn wir uns selbst erleben, dass wir gerade dieses und jenes denken oder fühlen, heißt das nicht, dass wir das wirklich gerade denken oder fühlen, sondern es ist einfach so, dass ein Teil unseres Gehirns ein Modell macht, in dem es versucht zu erraten, was der Rest des Gehirns gerade macht. Und das stimmt nicht immer. Die meisten interessanten psychologischen Krankheiten sind Selbstmodelldefekte, in denen das deutlich voneinander abweicht. Du bist gar nicht dein Gehirn. Du bist eine Geschichte, die dein Gehirn sich erzählt. Es ist wichtig, das sich klar zu machen. Wir sind auch keine sozialen Primaten. Wir sind nur Geister. Software, die zufällig auf dem Gehirn von sozialen Primaten läuft, der halt ein Verwaltungssystem für seine Nick-Entropie als Extraktion brauchte. Es ist ganz schön pervers. Also, wenn man so ernsthaft drüber nachdenkt, ich bin Geist, der kann alles denken, ich kann überall hingehen mit meinem Geist, ich kann alles empfinden, wahrnehmen, fühlen und so weiter und so fort, aber mein Körper, dieser barbarische Affe, korrumpiert meinen Geist mit seinen fiesen Bedürfnissen und Erinnerungen und so weiter und mein Geist lässt sich in der Regel korrumpieren und glaubt, er sei ein Affe und müsse sich um den kümmern. Also, das ist eine ganz schöne Perversion. Das erinnert so ein bisschen an Westworld, diese HBO-Serie, die alle, die einen guten Magen haben, sehen sollten, in der Roboter vorkommen, die im Themepark bewohnen, die so menschenähnlich sind, dass sie selber nicht wissen, dass sie Roboter sind. Die sind im Grunde genommen sehr viel klüger als Menschen, sehr viel mächtiger, viel stärker und so fort und sehr viel freier. Die können alles Mögliche denken, fühlen und tun. Aber das, was sie in der Schlupp hält, das, was sie glaubt, Menschen zu sein, sind ihre Erinnerungen und Wünsche und so weiter, die alle artifiziell sind, die in sie eingebaut sind und sie es ihnen unmöglich machen, sich klarzumachen, wer sie eigentlich sind. Und das Gleiche gilt auch für uns, nur dass wir halt nicht von irgendeinem perversen Wissenschaftler gebaut wurden, der einen Themepark mit Attraktionen befüllen wollte, sondern von einer perversen Evolution, die ein Regelungssystem für soziale Affen brauchte. Und das ist eigentlich echt eine Zumutung, weil so manche Leute sind ja mit ihrer Familie unzufrieden oder mit ihrem Staat, in dem sie leben. Ich finde, dieses Universum ist eine Zumutung. Man könnte die Persönlichkeitsentwicklung als so eine Art Reverse Engineering des Geistes begreifen. Der Psychologe Robert Keegan hat das gemacht. Er hat so eine Art Stufenmodell des Selbst vorgeschlagen, des Selbstmodells. Ein Baby empfindet erstmal nur Lust und Schmerz. Und wer von Ihnen schon ein Baby gehabt hat, kennt das vielleicht. Das Baby empfindet sozusagen das gesamte Universum als Lust oder als Schmerz. Das ist so ein globaler Zustand. Und später ist es so, dass das Baby ein bisschen mehr differenziert und erkennt, dass Lust und Schmerz Aspekte von Dingen sind, die im Universum vorkommen. Und noch sehr viel später ist es so, dass das Baby erkennt, dass Lust und Schmerz Aspekte meiner Reaktion auf diese Dinge sind. Die zweite Stufe ist die impulsive, da wo man nicht mehr von Lust und Schmerz gelenkt wird, sondern von den Impulsen und Bedürfnissen, das heißt von dem, was in Zukunft Lust und Schmerz verspricht. Und dann die dritte Phase, die imperiale Phase, ist die, wo man Ziele hat und diese Ziele verfolgt und andere dazu bringt, dass sie meinen Zielen untertan sind. Das kennt man so bei den Dreijährigen, ne? Und dann gibt's die interpersonale Phase, das ist, wenn man anfängt, die Ziele und Bedürfnisse anderer zu verstehen. Und wenn man erwachsen wird, dann kommt man hoffentlich in die institutionale Phase, wo man versteht, dass man Platz in der Gesellschaft hat und man reflektiert über seine Werte und identifiziert sich mit denen und spielt seine gesellschaftliche Rolle. Und wenn man ganz großes Glück hat, dann kommt man sozusagen in die individuelle Phase. Das ist meistens nur, wenn man andere in der Umgebung hat, die einen aufwecken oder wenn man einen entsprechenden Job hat, zum Beispiel Therapeut wird und so weiter und so fort und mit sehr vielen verschiedenen Wertesystemen konfrontiert wird. Und dann fängt man an, die Werte von anderen Leuten zu verstehen und das deren Handeln, obwohl es einem anders erscheint, als was es für einen selbst logisch wäre, in sich komplett logisch ist und nur einfach aus anderen Werten resultiert. Und aus diesem Analog dazu kann man aus dem Stufenmodell des Selbstes ein Stufenmodell des Erkennens ableiten. Das heißt, das Erste, was wir erkennen, wenn wir unseren Geist reverse-engineeren als kleine Kinder, ist, dass wir Lust und Schmerz erkennen und die Natur von Lust und Schmerz. Das heißt, wir erkennen halt, nicht alles ist Lust und Schmerz, sondern nur manche Dinge sind Lust und Schmerz. Oder es ist ein Teil von den Sachen, so wie eine Farbe sozusagen. Und später erkennen wir, oh, Lust und Schmerz sind die Art und Weise, wie ich darauf reagiere. Und dann auch später werden diese Sensoren nachjustiert und ich merke, ich reagiere viel stärker auf Verbrennung als auf Schnitte. Das liegt daran, dass meine Sensoren für Verbrennung viel stärker reagieren als die auf Durchtrennen. Und dann das Nächste, was ich erkenne, sind meine Impulse und Bedürfnisse. Und dann erkenne ich meine Ziele und Präferenzen. Und irgendwann erkenne ich, dass meine Ziele und Präferenzen relativ sind und dass andere Leute andere Ziele und Präferenzen haben. Zum Beispiel, dass der Computer, der mich so wahnsinnig interessiert, meine Mitschüler vielleicht gar nicht interessiert. Das heißt, der ist nicht objektiv interessant, sondern der ist nur für mich interessant. Und die Ziele, die ich habe, zum Beispiel zu verstehen, wie das Universum funktioniert, interessiert manche Leute komischerweise überhaupt nicht. Und das Nächste ist die Relativität der Wahrnehmung. Für andere Leute sieht die Welt ganz anders aus als für mich und für andere Tiere noch ganz anders und für andere Geister möglicherweise auch ganz anders. Und die Relativität der Werte. Es kann auch einfach sein, dass die Menschen die Welt anders bewerten. Und es kann sein, dass jemand, der ein Faschist ist oder ein AfD-Anhänger, in sich komplett logisch ist und dass sozusagen, wenn ich eine andere Biografie gehabt hätte, einen anderen Startpunkt in der Welt, in anderen Sachen begegnet wäre, dass ich genau diese Person wäre. Und die Relativität des Selbst. Irgendwann stelle ich fest, dass das, wie ich überhaupt reagiere, wie ich verdrahtet bin und so weiter und so fort, veränderlich ist und in anderen veränderlich sein kann und in anderen Geistern anders ist. Und noch später überhaupt die Relativität des Wollens. Und wenn ich aufhöre, irgendwas zu wollen und mich mit irgendwas zu identifizieren und irgendwas zu sein, dann stirbt sozusagen mein Selbstmodell. Es hat keine Aufgabe mehr zu regulieren und wenn die Regulation aufhört, dann ist es nicht mehr da. Das heißt, ich kann ins Nirvana gehen und muss mich nicht mehr kümmern. Das heißt sozusagen, diese Stufenleiter des geistigen Erwachens ist eine Art Reverse Engineering des Geistes. Nirvana bedeutet natürlich auch, dass man sich aus der Evolution abmeldet. Also selbst in unteren Stufen, diese ganzen Mönche haben keine Kinder mehr. Der Resident Monk am MIT hat mich mal gefragt, ob ich denn glaube, dass Meditation der nächste Schritt der Evolution ist. Und ich meinte, bei Evolution weiß man halt nicht, bevor man selektiert wird. Tja, kann man das alles nachbauen, wie unser Geist funktioniert. Wie ich schon gesagt, die Kolmogorov-Komplexität unseres Genoms ist beschränkt durch die, also des Gehirns ist durch das Genom beschränkt. Nur 10%, also 70 Gigabyte ungefähr davon sind Coding. Und das meiste davon dürfte für eine einzelne Zelle sein. Das heißt, für das Nervensystem dürfte nur so höchstens 1 Gigabyte sein. Vielleicht auch nur 1 Megabyte. Und wenn wir jetzt überlegen, das Entscheidende bei der Komplexität ist natürlich nicht nur, wie viel Zeilen Code müssen wir schreiben, um ein Gehirn zu bauen, sondern wie groß muss der Computer sein, der dieses Gehirn laufen lässt. Das ist die Implementationskomplexität. Und das hängt davon ab, welche Einheiten funktional relevant sind. Auf der untersten Ebene könnten das die Vesikel sein, also kleine Bläschen in den Zellen drin, die Neurotransmitter enthalten und die zellulären Strukturen, die die auslösen. Und wenn man auf der Ebene modellieren will, dann muss man wahrscheinlich viele Exabytes-Daten speichern und verwalten. Wenn man auf der Ebene von den Neuronen und Synapsen abstrahiert, dann braucht man ein paar Petabytes. Aber wenn wir auf der Ebene der kortikalen Volumen auskommen, dann sind es vielleicht nur 200 Gigabytes. Ganz egal, was es von denen ist, starke KI ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Wenn wir dann mit diesen Systemen kooperieren, also mit Systemen, die nicht nur menschliche Intelligenz haben, sondern größere Intelligenz haben als Menschen, ist es eine sehr spannende Frage, wie das aussieht. Max Tegmark, ein Physiker am MIT, spricht von Leben 3.0. Leben 1.0 sind die Zellen. Leben 2.0, das sind wir. Wir können unsere Software verändern und Leben 3.0 kann seine Hardware verändern. Wenn wir uns KI vorstellen, denken wir oft an Roboter, irgendwie so kleine Staubsaugerroboter, die irgendwann immer intelligenter werden und sich dann Menschenrechte erkämpfen wollen. Das ist, glaube ich, nicht die richtige Perspektive, sondern die KI wird nicht von unten kommen, sondern von oben. Organisationen und Firmen und so weiter sind jetzt schon Agenten, die nicht menschlich sind und Ziele verfolgen, die nicht menschlich sind und Gedächtnis haben und oft ein längeres Leben als Menschen und definitiv mehr Macht als Menschen. Und im Augenblick ist es so, dass sie sich für die Verfolgung ihrer Ziele und für ihre Kognition menschliche Intelligenz borgen. Und in dem Maße, wo die maschinelle Intelligenz der menschlichen Intelligenz überlegen ist, werden sie sich die Intelligenz von Maschinen borgen. Und es ist anzunehmen, wenn das weitergeht, dass die Unternehmen und Organisationen irgendwann aufwachen, sozusagen. Und das bedeutet, dass wir in diesen Geistern drinnen leben, so wie das Mikrobiom in unserem Magen lebt. Wir werden nicht neben der KI leben, sondern in ihr drin. Es werden intelligente Systeme sein, die überall um uns herum sind. Und diese Systeme, die sind nicht an die gleichen Limits gebunden wie wir. Für biologische Gehirne gibt es ziemlich krasse Limits, zum Beispiel so eine Art metabolisches Limit. Wenn man ein schnelles, großes Gehirn haben will, dann muss es ziemlich viel Glukose verbrennen. Um diese ganze Glukose aus der Umgebung zu kriegen, muss man irgendwo auf einer großen Nahrungskette stehen. Dann gibt es ein Größenlimit. Wenn man ein größeres Gehirn haben will, braucht man auch einen größeren Organismus. Das lässt sich nicht beliebig vergrößern. Es gibt ein Trainingsproblem. Wenn man besser generalisieren will, dann braucht man ein längeres Training. Der Hauptunterschied zwischen den Menschen und den Menschenaffen, das ist sehr spekulativ, aber ich vermute, dass es die Entwicklungsdauer ist. Es ist ja nicht so, dass der Gorilla ein dramatisch kleineres Gehirn hat als wir. Es ist ein bisschen kleiner, aber es ist durchaus so, dass Menschen mit gorillagroßen Gehirnen zu erheblichen Intelligenzleistungen fähig sind. Was man aber feststellt ist, der Gorilla ist nach 14 Monaten, zieht er nach in seine eigene Wohnung. Da ist er fertig, zieht aus bei Mama und kann sein eigenes Leben leben. Und der Mensch kann es nach 14 Monaten nicht, sondern noch nicht mal nach 14 Jahren. Und das bedeutet, dass praktisch dieses Layer-für-Layer-Lernen, wo diese neuronalen Oszillatoren trainiert werden, die die einzelnen Ebenen trainieren, da sieht der Mensch 10-mal mehr Trainingsdaten als der Affe. Und das bedeutet natürlich, dass es sehr teuer, dieses Training, dass man einfach jemanden 18 Jahre lang ernähren muss und in dieser Zeit ist er im Wesentlichen komplett wahnsinnig und eine Gefahr für sich und andere. Das können nur wenige Spezies sich leisten, diesen Luxus. Aber anscheinend ist das so viel wert, dieses Sammeln von Trainingsdaten, dass man durch die bessere Generalisierungsleistung anschließend diese Kinder ernähren und beschützen kann, sobald man erwachsen ist. Also es ist eine bestimmte Nische, in der unsere Spezies vorgestoßen ist. Und wenn wir noch besser generalisieren wollen und abstrahieren wollen, dann müssen wir die Trainingsphase eventuell verlängern. Weil dieses ganze Wissen können wir nicht einfach ins Genom reintun, weil, wie gesagt, es nur so groß wie eine CD-ROM ist und schon gut belegt mit anderen Daten. Dann haben wir ein Interface-Problem. Wir können natürlich intelligenter werden, indem wir unsere Intelligenz auf mehrere Individuen verteilen. aber die Kommunikation zwischen den Individuen ist sehr, sehr viel langsamer als in dem Individuum selber drin. Also unsere Neuronen reden viel schneller miteinander, als das Reden zwischen Leuten funktioniert. Und das Reden zwischen den Leuten ist auch viel fehleranfälliger und es braucht eine symbolische, diskrete Sprache, damit es überhaupt geht, die wir erst lernen müssen. Und je weiter wir voneinander weg sind, desto lauter müssen wir reden und desto schwieriger wird's. Und dann gibt's so ein Ausrichtungsproblem. Es ist nämlich so, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ziele und Bedürfnisse haben, die teilweise miteinander in Konflikt stehen. Das heißt, wir können den anderen nicht beliebig vertrauen. Und all das gilt nicht unbedingt für KIs. Die können Energieformen benutzen, die Menschen nicht benutzen können. Also nicht bloß Sandwiches, sondern die können auch direkt Sonnenenergie benutzen oder Kernenergie oder irgendwas anderes, was für Menschen nicht direkt benutzbar ist. Man kann sie auch beliebig größer machen aus diesem Grunde. Das Trainingsproblem ist nicht schwierig, man kann es einfach laden und abspeichern. Man kann hat kein Problem, wenn man das skalieren will. Also man kann zwischen den KIs genauso schnell kommunizieren wie innerhalb von der KI. Das Kommunikationsproblem existiert genauso wenig, wie man Netzwerke hat. Und das Ausrichtungsproblem auch nicht, weil man braucht gar nicht mehrere KIs. Eine reicht, weil sie ja beliebig skaliert. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was ist denn die optimale Zielfunktion, wenn wir versuchen, mit so einem System in Wettbewerb zu stehen. Und die optimale Zielfunktion für uns ist im Grunde genommen die Evolution. Also die Maximierung der evolutionären Fitness. Oder alternativ die Maximierung der zukünftigen Optionen, die ich in der Zukunft habe oder meine Kinder zusammen und so weiter. Oder die Maximierung der Strukturerzeugung durch meinen Genotyp. Es läuft alles auf dasselbe hinaus, also auf die Maximierung der konsumierten Negentropie von dem System, mit dem ich mich identifiziere. Sollte ich nicht alles auf einmal machen, weil morgen scheint die Sonne ja auch noch. Das, im Prinzip ist es, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das anzunähern. Aber der Mensch macht das nicht. Das liegt daran, dass es keinen Organismus gibt, außer uns, der weiß, dass Evolution überhaupt ein Ding ist, dass man das machen sollte. Und wir haben das auch erst sehr kürzlich herausgefunden. Und die meisten Menschen glauben auch gar nicht an Evolution. Es ist, als ob wir evolviert werden, nicht an Evolution zu glauben. Aber wahrscheinlich ist das einfach so ein Pfadeffekt. Weil, wie gesagt, wir sind die erste Spezies, die herausgefunden hat, dass Evolution überhaupt stattfindet. Seltsam, wenn man sich das überlegt, ne? Und weil wir also nicht wussten, was Evolution ist, ist es auch nicht direkt in unserem Gehirn eingebaut und auch gar nicht so sehr programmiert. Die Evolution selber wusste es auch nicht, weil sie ist ja kein Geist, sondern bloß ein Prinzip. Und deswegen ist es bei uns mit Bedürfnissen, also dieser Motivationsmaschine gemacht. Und das ist ein Vektor von mehreren hundert Bedürfnisrichtungen. Und aus diesem Vektor ergibt sich über viele Menschen gemittelt der evolutionäre Erfolg. Annähernd. Und in der KI ist es aber nicht unbedingt so. Wir können einfach sagen, wir bauen eine KI, der wir direkt als Aufgabe geben, deine Aufgabe ist es, die Menge der konsumierten Negentropie zu maximieren. Also wie viel Struktur kannst du erzeugen und stabilisieren im Universum? Und das heißt, wie viel kannst du essen sozusagen? Wenn man das direkt macht und vergleicht das mit unseren menschlichen Werten, also zum Beispiel wir wünschen uns Leid zu reduzieren und mentale Repräsentationen zu verbessern und die menschliche Zivilisation zu erhalten und vielleicht das biologische Leben auch noch. Und wir vergleichen das einfach nur mit diesem Ziel, wer wird dann wohl gewinnen? Man könnte ja wenigstens noch die Hoffnung haben, dass die KI mehr Bewusstsein hat als wir und so weiter und dass wir dann auf der Seite von denjenigen stehen sollten, die das tiefere und schönere Bewusstsein und Erleben des Universums haben. Aber es ist nicht gesagt, dass der KI lange bei Bewusstsein sind, weil das Bewusstsein basiert auf dem Protokoll unserer Aufmerksamkeit. Und wenn wir keine Aufmerksamkeit für irgendwas mehr brauchen, weil es automatisiert ist, wie zum Beispiel das Autofahren nach viel Übung oder sowas, oder dass die Gabel zum Munde führen, dann trinkt das auch nicht mehr unser Bewusstsein, sondern es wird automatisiert. Und die KI, weil sie ja skalieren kann, größer werden kann als unser Geist, wird wahrscheinlich ihre Probleme nach einer gewissen Zeit alle gelöst haben. Das heißt, sie wird alles automatisch erledigen können und sie braucht keine Aufmerksamkeit mehr. Und das heißt, sie wird auch nicht mehr aufwachen. Sie wird einfach nur stumpf das optimale Verhalten durchführen. Seelenlos. Die Seele ist sozusagen die Differenz zwischen dir und dem optimalen, rationalen Agenten, der einfach das Richtige tut. Der sich nicht mehr kümmern muss, dem das nicht mehr wichtig ist. Der sich dessen nicht mehr bewusst wird. Aus dem Grund gibt es auch keine vernünftige KI, die in der fernen Zukunft, keine Science-Fiction, die in der fernen Zukunft spielt. Weil die Geschichten, die wir lesen wollen, das sind Geschichten, die uns berühren müssen, die wichtig sein müssen für uns. Die Idee, dass in einer sehr, sehr fernen Zukunft die Ressourcenkriege zwischen den Galaxien von Weltraumflotten geführt werden, die gelenkt werden von Primatengehirnen, sich darüber Gedanken machen, mit wem sie als nächstes schlafen sollten und ob sie genügend Zucker gegessen haben oder zu viel. Das ist nicht realistisch. Das ist kein Modell. Und das bedeutet, dass in dieser fernen Zukunft werden unsere Geister, die Sachen, die für uns wichtig sind, die uns ausmachen, als Spezies, mit der wir uns identifizieren, die Geschichten ausmachen, die uns wichtig sind, werden da keine Rolle mehr spielen. Diese Idee, dass wir von den KI abgelöst werden, ist natürlich so eine Art existenzielles Risiko. Es ist schwer zu sagen, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Es ist auch ein sehr theoretisches Risiko, weil wir haben diese KIs ja noch nicht. Und auch wenn technisch nichts dagegen spricht, dass wir sie haben, gibt es immer noch die Chance, dass uns Global Warming zuerst killt. Und kurzfristig ist es wesentlich wichtiger, dass die KI-Technologien, die wir jetzt schon haben, verändern unsere Lohnarbeit. Also wir werden einfach viele von den Leuten, die jetzt in irgendwelchen normalen Berufen arbeiten, ersetzen durch Maschinen. Zum Beispiel werden Leute, die in Läden, die in der Kasse sitzen, durch Maschinen ersetzt. Leute, die Sachen einpacken und verschicken, werden durch Maschinen ersetzt. Leute, die diese Sachen durch die Gegend fahren, in großen Trucks, werden durch Maschinen ersetzt. Leute, die die Marktforschung machen, werden durch Maschinen ersetzt. Leute, die die Programme schreiben, die die Maschinen programmieren, werden auch durch Maschinen ersetzt. Werden Leute, die die Verwaltung machen, werden durch Maschinen ersetzt werden. All diese Systeme können das besser als Menschen. Es werden weniger Menschen dabei sterben, weil weniger Fehler gemacht werden und so weiter und so fort. Uns ist es billiger. Es wird also wahrscheinlich passieren in dem System, in dem wir gerade sind. Und ist natürlich eine total gute Sache. Weil es heißt, dass wir wesentlich mehr produzieren können, ohne dass wir es machen müssen. Wir können das den Maschinen überlassen. Wir haben Zeit. Und was machen wir mit der Zeit? Wir können bessere Menschen sein. Also es geht nicht darum, dass wir noch einen dümmeren Job finden, den wir den Leuten geben können. Es geht jetzt darum, dass wir Leute dafür bezahlen könnten, gut in dem zu sein, was sie sind, Menschen. Sie könnten zum Beispiel Wissenschaftler sein oder Künstler, Spiegel der Realität. Sie können sich umeinander kümmern, sie können Restaurants aufmachen, Theater machen, sie können sich gegenseitig Vorträge halten. Sie können ihre Erfahrung des Universums distillieren. Das einzige Problem, was wir damit lösen müssen, ist die Allokation der Ressourcen, weil die passiert im Augenblick über Lohnarbeit und in der Zukunft wird das nicht klappen. Manche Leute favorisieren das bedingungslose Grundeinkommen. Problem ist möglicherweise, dass die Gesellschaft dann zersplittert und fragmentiert. Das ist noch nicht erforscht, was dann passiert. Die Leute sich als Teil des großen Ganzen begreifen oder als verschiedene marodierende Gangs, die keinen Zusammenhang haben. Und im Augenblick ist es so, dass die Lohnarbeit ja auch einen gesellschaftlichen Zusammenhalt erzeugt. Vielleicht ist die Lösung sozusagen massive öffentliche Beschäftigung, Stipendien und mit wenig Arbeitsstunden behaftete Sachen, die in Kommunen stattfinden und die Kohärenz der Gesellschaft erzeugen. Wer weiß. Das liegt alles vor uns und es ist eine sehr spannende Frage, ob wir das irgendwie hinkriegen. Wenn wir einen Blick zurücktreten und überlegen, was wir gerade gemacht haben. Ich habe gerade versucht, so eine kleine Expedition zu machen, die KI-Konzepte zu benutzen, um zu verstehen, wie Geist und Universum funktionieren, wie wir da drin stecken. Und diese Reflexion des Universums, wo das Universum und der Geist sich als Spiegel aufführen und das Universum reflektieren, das findet wahrscheinlich nur sehr, sehr kurze Zeit statt in diesem Universum. Die meiste Zeit war alles dunkel. Es ging irgendwie so, wie wir wissen, vor 13 Milliarden Jahren los, vielleicht ist es auch zyklisch. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis der Staub sich zu Planeten verklumpt hat und zu Sternen und auf den Planetenoberflächen Neckentropiegradienten entstanden sind, die es erlaubt haben, dass Leben entstand und zelluläre Maschinerie, die in der Lage war, Nervensysteme zu bauen, die so komplex waren, dass sie in der Lage waren, herauszufinden, was Evolution ist und was Physik ist und was ein Universum ist und was Berechnung ist und was Philosophie ist und was Geist ist. Und das alles zusammensetzen konnten in Bedeutungssysteme über viele Generationen. Und dann, nach ein paar tausend Jahren, ist das zu Ende. Oder nach ein paar Millionen Jahren. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann kommt der nächste Meteorit, der es auslöscht. Und spätestens, wenn die Sonne ausgeglüht wird, ist Ende. Aber mit ziemlicher Sicherheit lange davor. Und wenn die Sonnen ausgeglüht sind, dann werden wahrscheinlich diese Neckentropiegradienten nicht mehr existieren. Das heißt, dass diese gesamte Reflexion des Universums findet im kosmischen Maßstab gesehen nur ein Bruchteil einer Sekunde statt, ein kleiner Blitz, der auf einigen wenigen Planetenoberflächen stattfindet, für einen winzigen Moment. Und das war's. Ansonsten ist da nichts Interessantes. Und es ist nur interessant, weil es uns so vorkommt, weil wir so evolviert sind. Und es passiert auch nur deswegen, weil es ein paar von uns gibt, die Mutanten sind, die nicht danach suchen, mentale Repräsentation zu bauen, um besser essen zu können, effizienter zu sein, erfolgreicher zu sein, sondern nach Wahrheit zu suchen, die also so einen verrückt gewordenen Ästhetiktrieb haben, der in der Wurzel ihres Selbstkonzepts liegt und transzendent, also jenseitigen Bedeutungssystem dient, das einfach nur Wahrheit um ihre Selbstwillen sucht. Unabhängig davon, ob das meinen Erfolg in der Gesellschaft vergrößert, mich ökonomisch oder sexuell oder in anderer Hinsicht erfolgreicher macht, will ich einfach wissen, wie das funktioniert. Das ist meine Haupttriebkraft. Und also die Wissenschaft ist praktisch der höchste Wert, nicht der Erfolg der Gesellschaft, sondern der höchste Wert ist die Suche nach Wahrheit. Wie machen wir das? Wenn du das kürzeste Programm oder den besten Programm, die gegenwärtigen Beobachtungen aufgrund der vergangenen Beobachtung für alle gegenwärtigen vergangenen Beobachtungen vorhersagen. Ne? Und das andere ist, dieses Ding, was Mary didn't know, das ist die Kunst. Dass wir den Bewusstseinszustand erfassen, dass wir selber versuchen, ein bestimmtes Modell von etwas zu sein. In der Wissenschaft geht es um die Wahrheit, in der Kunst geht es darum, einen Bewusstseinszustand einzufangen, wie es ist. Es geht nicht um die Form, es geht nicht um die Oberfläche, sondern die Kunst war erfolgreich, wenn sie authentisch einen Bewusstseinszustand eingefangen hat. Und die Kunst ist deswegen nur relevant für Geister, die eine ähnliche Struktur besitzen wie man selbst. Es sei denn, man findet es spannend zu gucken, was andere Wesen für Kunst machen. Aber auf diesem Planeten scheinen wir das einzige Wesen zu sein, was Kunst macht gerade. Tja, also das ist sozusagen das, was Mary nicht wusste. Das ist das, was da hinzukommt in ihrem Geist, nämlich sich selbst in einen anderen Zustand zu bringen. Und diese beiden transzendenten Bedürfnisse, Wahrheit und Bewusstsein, ist im Grunde genommen das, was dieses Projekt treibt. Das ist nicht so sehr das, wie schaffen wir es, eine Gesellschaft zu bauen, in der wir erfolgreicher sind, mehr essen können, bis wir abgelöst werden können von effizienteren Versionen unserer selbst, nämlich den künstlichen Intelligenzen. Das war's.